Ja, als Mo gesagt hat, der Film hat Ton, war ich dann auch an Bord. Also das hat mich schon, irgendwie überzeugt.
Das ist ein überzeugendes Argument. Ja,
also das ist ein Argument.
Ich meine, Mo guckt sonst nur Stummfilme, muss man dazu sagen. Ja, ist halt eher so seine Zeit gewesen.
Ja.
Heidi ho, Welt da draußen. Die Sommervibes von Steven Spielberg schwingen noch mit, aber wir sind jetzt endlich zurück. Die Pause ist zu Ende. Meine Recken an meiner Seite, alle noch den Cocktail gefühlt in der Hand, alle noch ein bisschen verschlafen. Ich ein bisschen heiser, war auch ja erst auf dem Festival.
Ah ja, ja, Coco Jumbo, ah ja, je. Yeah.
Oh nein. Jetzt das weiß ich wieder, warum wir Pause gemacht haben.
Hey, Sommervibes!
Wieso denn Coco Jumbo?
Weißt du, also, Sommervibes?
So viel 90s
Sache. Doch, nicht mit Sommer, ich aber auch.
Nee, komm, dann Snap. Also, wenn wir jetzt schon so tief graben müssen, dann Snap.
Ja, ach, warum auch nicht? Wir sind jedenfalls zurück. Wir haben Folge 75 irgendwie gleich noch was Rundes zum Zurückkommen. Finde ich ja auch ganz weird irgendwie, aber passend. Finde ich, weil nichts weniger als wir vier sind wieder dabei, haben uns zusammengefunden und müssen jetzt mal wieder in den Trott reinkommen. Und natürlich haben wir viel gesehen. Natürlich ist da auch einiges dabei, was wir alle gesehen haben, wo wir ein bisschen drüber sprechen können. Es gibt aber auch natürlich die berühmten Nachholer. Ne? Alles, was irgendwie mal in den Folgen gegangen ist, wo irgendjemand von uns gesagt hat, oh ja, das glaube ich, das klingt ganz cool, das gucke ich mir auch mal an. Das hat stattgefunden, auf allen Seiten, glaube ich. Wir alle lassen das mal weg, außer Steven. Und dann kommen wir einfach zu den Sachen, zu den ganzen freshen neuen Zeug, was wir hier noch nicht besprochen haben. Einen kleinen Gruß von uns hattet ihr ja auch mit Deadpool und Wolverine. Und es könnte auch passieren, dass so ein anderer kleiner Gruß demnächst auch nochmal kommt, denn da läuft auch mal was im Kino, was wir uns auch nochmal ein paar von uns zumindest angucken. Es gibt einiges. Aber was rede ich so viel? Mo?
Weiß kein Mensch.
Wie hat dir der Sommer getan? Hat er dir gut getan?
Ach ja. Ja, doch. Ich habe durchaus mal allerhand Filme geguckt, bei denen ich weiß, dass ich mit euch darüber nicht reden muss. Und das ist mal ganz charmant. Also wenn man dieses, ich gucke den jetzt und dann hat man ja im Hinterkopf, oder quatsche ich dann drüber. Aber ich habe allerhand geguckt, wo ich weiß, da quatsche ich nicht mit euch drüber. Ganz viele Rewatches, meine Fancuts, die ich ja so liebe. Und da waren tolle Sachen bei. Und so generell, der Sommer, der war ja jetzt nicht so ganz schlecht. Ne? Also bisher. Der ist ja noch nicht vorbei. Wir sind ja noch mittendrin. Wir kommen ja, theoretisch kommen wir zu früh aus der Pause. Dieses Spring Break Ding, wir müssten ja eigentlich noch bis September warten. Also wegen mir?
Nee, tja, jetzt sind wir aber hier und wir haben Nord. Deswegen können wir eigentlich nur noch anfangen. Sandro ja auch, ähnlich wie ich jetzt auch frisch vom Festival zurück, auch noch irgendwie einiges an wenig Schlaf und an sicherlich auch Alkohol und viel Reden in den Knochen. Das ist wahrscheinlich da alles zutreffend.
Ja, war gar nicht so viel Party jetzt. Ist ja Arbeit gewesen bei mir für EMP. Musste auch viel Artists hin und her fahren. Da will man nicht gerne mit 1,5 gegen Bauzaun deppern, wenn man hinten Helvenschild Burn im Kofferraum hat. Deswegen tatsächlich müde trifft zu. Der Sommer ist, ich hasse alles daran. Ne? Ich hasse es einfach, wenn es draußen so warm ist. Und es war so warm letzte Woche. Es geht gar nicht. Weißt du, meine Herbst-Playlist, die ist so proppenvoll mit schönsten Wave-Klassikern und die kann ich einfach nicht anhören bei diesem Wetter. Es kotzt mich an. Ich mag das einfach nicht. Aber unabhängig davon, jetzt mal von dem Gemecker, haben wir ganz, ganz viel Bandkram gemacht und ich hätte sowieso nicht Videos und deswegen wir sind eigentlich auch noch mittendrin. War ich ganz froh darüber, dass ich nicht diese als Zusatz, in Anführungsstrichen, Belastung noch diesen Task hatte, Fresh and Shit hier für den Podcast an Land ziehen zu müssen. Denn ich habe es ähnlich gemacht wie Mo. Ich habe super viel gerewatcht. Dune 2 jetzt das fünfte Mal schon gesehen. Ist gut. Also ich komme da langsam auf ein gutes Level. Und Ich bin jetzt gerade mitten wieder im Alien Rewatch und ach, das macht einfach auch Spaß. Irgendwie dieses zwanglose Sommergeplänkel, Autokino für zu Hause, das hat irgendwie Charme. Ich freue mich natürlich jetzt aber auch, ein bisschen was nachzuholen, denn ich war tatsächlich doch recht oft im Kino, denn da ist es kalt.
Ja, das stimmt. Für die Temperaturen echt gut. Ich würde sagen, wir ziehen die Daumenschrauben richtig krass an und zünden einfach mal so eine kleine Challenge für Steven, unser Duracell-Häschen. Der hat nämlich hier, sage und schreibe, sich überhaupt nicht zurückgehalten, hat 8 kurze Sachen, die er nur mal ganz kurz anbringen will, laut seiner Aussage, und hat dafür sich selber 5 Minuten Zeit gegeben. Wir lassen hier einfach eine Stoppuhr laufen. Wenn 5 Minuten rum sind, dann ist der Ton da drüben aus.
Machst du das, Berg? Weg. Bist du hier Schiedsrichter?
Ich mach die Stoppuhr an.
Ja, mach das mal.
Hin.
Okay,
bin gespannt. Ich würde sagen, the stage is yours und auf die Plätze und fertig und los.
Ich war mal wieder mit Berg im Kino. Wir waren in der Sneak und auf einmal kommt der Titel Liebesbriefe aus Nizza und ich dachte nur so, what the fuck? Aber eine französische Komödie, die man sich angucken kann, wenn man drauf steht. Hier mal ein Lacher, da mal ein Lacher, viel Klischee, kann man machen, muss man aber nicht. Der Twist am Ende, den hätte selbst Shyamalan nicht besser bringen können, der ist völlig absurd. Ich habe Im Wasser der Seine nachgeholt, passend zu den Olympischen Spielen, die ja erst vor kurzem waren, wo ein paar zwar nicht von Haien gefressen worden, aber zumindest danach ein bisschen gekotzt und gerödelt haben, habe ich hier also diesen Hai-Horror-Schocker aus Frankreich geguckt, fand den super produziert, ich mochte die Hauptdarstellerin und das wirklich Over-the-Top-Ende, wo ich mich immer noch frage, wo kommt das ganze Wasser her? Richtig cool, kurzweilig, hat mir Spaß gemacht. Ich habe Bodies, Bodies, Bodies nachgeholt. A24, so eine Art Teenie-Slasher-Komödien-Ding. Wenn man mal außen vor lässt, dass die einfach mal miteinander hätten reden sollen, dann wäre das alles gar nicht passiert. Fand ich den Twist am Ende wirklich erfrischend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommt ein Quadruple-Feature, 90er-Jahre-Filme at its best. Ich habe endlich mal Im Auftrag des Teufels geschaut. Berg findet den ja wirklich super spitze, 10 plus Sternchen oder sowas. Ich hatte da jetzt sehr große Erwartungen und fand den letzten Endes einfach aufgrund der beiden Hauptdarsteller, Al Pacino und auf der anderen Seite Keanu Reeves, eigentlich sehr, sehr erfrischend, ganz gut, hat mir Spaß gemacht. Aber ja, ich sage, den kann man machen, muss man aber nicht machen. Was man aber viel mehr machen muss mit Keanu Reeves, jetzt kommt nämlich mein der niederländische Bond-Triple-Feature, ich meine nämlich Jan de Bond, den Regisseur. Ich habe nochmal Speed 1 geschaut, ja. Ich liebe den Film, einer der besten 90er-Jahre-Blockbuster sowieso ever. Macht immer noch Spaß, funktioniert für mich heute wie damals. Ich habe dann aber den Fehler gemacht und habe auch nochmal Speed 2 geschaut. Der Film hat alles, nur nicht Geschwindigkeit, spielt auf einem Boot und Willem Dafoe spielt einen Bösewicht, wie er es halt irgendwie immer macht. Aber das Ende, immer noch einer der teuersten oder sogar die teuerste Actionszene aller Zeiten, hat alleine über 20 Millionen US-Dollar gekostet. Die ist schon irgendwie beeindruckend, wenn auch irgendwie nicht so richtig spektakulär. Twister. Ja, auch von Jan de Bont, der erste Film, über den zweiten reden wir später noch. Auch der, meine Güte, funktioniert ja heute immer noch gut, hat super Effekte, die gut gealtert sind. Richtig schön, tolles Hauptdarstellerpärchen. Kann man machen. Cobra Miyagi, Kai Fang, also den ersten Teil von Cobra Kai geschaut, der ja in 3 Teilen kommt. Meine Güte, warum macht man sowas? Same as usual, nichts Neues, aber macht immer noch Spaß. Player auf Ibiza von den Jungs von Die Discounter. So eine Art Mockumentary, so eine Satire auf diese ganzen Trash-Formate, die man so auf RTL und Co. sieht, wo so Player-Typen so eine Art Feminismus-Kurs machen, da so reingetrickt werden. Hat seine Momente, ist aber definitiv nicht so gut wie Die Discounter. Und Gott muss in eine soziale Rehabilitationsmaßnahme. Das ist Exploding Kittens, die Animationsserie zu dem Spiel, die es jetzt auf Netflix gibt. Nicht so abgefahren von Humor wie Rick and Morty, aber hat auch seine Lacher, wenn Gott dann sagt, ja, er war zwar im Writers Room dabei, als die Bibel geschrieben wurde, aber was Armageddon jetzt wirklich bedeutet, das weiß er auch nicht so richtig und muss sich deshalb den Film mit Bruce Willis dazu angucken. Also so ist ungefähr der Humor. Macht Spaß, kann man machen. Over and out, Mic drop, ich bin raus.
Well done, well done.
3,50.
Oh,
3,50.
Ich dachte, ich bin schon so langsam am Ende, deswegen bin ich wirklich jetzt extrem durchgerattert.
Und wenn man dann bedenkt, dass er jetzt quasi seine ganze Jahreslizenz Kino gehen auch noch schon aufgebraucht hat, dann ist er dieses Jahr ist das Jahr des Steven.
Das ist wirklich das so, ist, ja.
Guck mal kurz in die Kamera, quadratische Augen, ist das ein Problem? Nee, ist immer noch wunderschön, backig, mandelmäßig.
Ja. Ja, Auftrag des Teufels ist halt wirklich ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, es war meine allererste DVD. Habe ich wahnsinnig oft gesehen. Und ich finde einfach, wenn wir irgendwann mal, wie wir es vorhatten, die Folge gemacht hätten, die 10, als es dieses Format noch gab, Monologe, dann wäre natürlich was aus diesem Film. Hätte ich mich nicht mal entscheiden können, weil es gibt in dem Film 2 wahnsinnig starke Monologe von Pacino. Mhm. Also, starker Film, mag ich gerne. Und Exploding Kittens habe ich versucht, ist nicht meins. Fand ich sehr mittel.
Ja, also es ist halt sicherlich nicht der nerdige Humor von Rick and Morty oder von unseren Pooper-Freunden von Solar Opposites. Ich finde, es hat halt seine Momente und hat halt immer mal wieder Humorspitzen, die halt auch ganz cool sind. Wie gesagt, ich fand das Beispiel mit der Bruce Willis, also guckt er nicht nur Armageddon, sondern auch so eine Art Triple-Box-Feature von Bruce Willis. Also sind halt auch ein paar popkulturelle Anspielungen drin. Das macht schon Spaß.
Warum nicht? Mo, ist bei dir irgendwas, was du noch so schnell abfrühstücken willst? Oder wollen wir gleich rüber zu Sandro?
Also, ich gucke mal ganz kurz auf meinen krickel-krackel-vollen Zettel. Nö, ich habe ein paar Sachen mit. Ich habe allerhand geguckt. Ein paar Sachen kommen erst noch. Da würde ich ganz gerne mit euch drüber reden. Da muss ich aber warten, bis ihr das dann endlich irgendwo sehen könnt. Nö. Lass mal anfangen.
So, Sandro, bei dir Schnellrunde.
Ja, ne, ich mache die typischen Sandro-Nerd-Franchise-Dinger schnell weg, damit die Leute nicht fragen, was ist der jetzt, was ist mit dem los? The Boys Staffel 4. Wer die Serie kennt, bekommt das Gleiche wie immer, kann ich sagen. Hat einen kleinen Downfall, finde ich, weil sie konzentrieren sich schon sehr darauf, die finale und letzte fünfte Staffel vorzubereiten. Das merkt man, es wird sehr, sehr viel in Stellung gebracht. Mit Butcher passiert nochmal was komplett anderes. Einige Figuren drehen sich im Kreis und sowas. Das hat man aber immer so. Das ist jetzt nicht die charakterstärkste Serie der Welt. Die Welt ist irre, dieses da zeigen. Die Brutalität ist der Knaller. Das bleibt alles so. Und es gibt tatsächlich, also, und was man der vierten Staffel aber attestieren muss, es ist die beste Performance von Anthony Starr bisher. Also, es gibt im Speziellen eine Folge, wo man in die Vergangenheit von Homelander auch als Kind eintaucht und holla die Waldfee, das ist nicht schlecht. Außerdem gibt es mutierte Worttiere auf einem Bauernhof, die dann angreifen, das ist eine sehr lustige Folge. Wer es mag, guckt es oder hat es geguckt und wer es nicht mag, der lässt es wohl sein. So, dann haben wir House of the Dragon Staffel 2, die größte Enttäuschung des Jahres für mich. Also 8,5 Punkte für die Staffel. Was aber nicht an der Serie liegt. Es liegt an vielen Gründen, unter anderem, dass das HBO Geld gekürzt wurde, die letzten zwei finalen Folgen letztendlich von der Staffel 2 in die dritte Folge gerutscht sind und somit bleibt man, also Cliffhanger kann man das schon nicht mal nennen, das ist Anteasen und da muss alleine fertig wichsen. Das ist wirklich unterste Schublade, was hier betrieben wurde, weil man am Ende noch mit so einer Montage hingehalten wird und so, guck mal, wir bringen die ganzen Armeen in Stellung und ich denke mir so, danke, dass ich jetzt 2 Jahre warten darf dafür. Unabhängig davon ist alles, was also die Drachen sind unglaublich, die Performances der Schauspieler sind, hier werden Emmys regnen, das ist alles super, aber das ist halt einfach nicht rund. Und das ist wirklich schade, wenn man weiß, was da so abgegangen ist. Und deswegen haben wir halt einfach nur 8 statt 10 Episoden bekommen. Und das macht natürlich viele Leute ein bisschen sauer. Wird man in ein paar Jahren nicht mehr drüber reden, aber ist jetzt für den Zwischenstand der Serie leider ein ziemlicher Downer. Interessanter, also wo die Leute nicht so erbost sind, ist, glaube ich, The Acolyte, die neueste Star-Wars-Serie. Es ist unglaublich, wie viel Potenzial man verbrennen kann. Ne? Es ist eine Crime-Serie, die 100 Jahre vor Episode 1 spielt. Und die Jedi müssen einen Mordfall unter ihresgleichen aufdecken. Wie geil ist die Prämisse? Die Sith sind quasi nicht da, irgendwie, ne, im Untergrund. Das wäre so ein ganz anderes Star Wars, was man da hätte erzählen können. Und auch noch mit hier Lazy Headland, die Matroschka gemacht hat. Ihr sagt ja alle, das ist eine Mega-Serie. Ich dachte so, krass, Alter, dann muss das ja wirklich so sein. Also der Mordaspekt wird in der Hälfte der ersten Folge, ist der quasi durch. Oh, es sind Zwillinge, toll. Das war's ja doch nicht du. Also der dümmste Trope der Welt wird hier ausgegraben. Unabhängig davon ist es interessant, dass hier viel neu gemacht, viel Neues versucht wurde und die Fans es einfach nur abgestraft haben, weil es auch einfach dumm geschrieben ist. Katastrophal gespielt, es sieht gut aus, die Serie, klar, ist schöne Musik und alles so, aber ja, und auch ähnlich hier, am Ende zeigst du mal kurz da eine bekannte Figur und da einen großen Sith-Lord, der ganz wichtig ist für die Lore, und am Ende ist das Ding jetzt abgesägt worden, weil es die katastrophalsten Review-Bombings ever bekommen hat. Und jetzt stehst du schon wieder angeteasert da. Also das war der Anteasing-Sommer für mich, was Serien anbelangt. Ich bin nicht wirklich traurig, allerdings hätte ich mir einfach gerne gewünscht, dass man aus der echt guten Idee von The Acolyte einfach was Gutes gemacht hätte. Und das ist wirklich, wirklich schade, weil so einen frischen Wind hätte Star Wars schon mal nötig gehabt. Aber damit bin ich durch. Ansonsten für die Acolyte und House of the Dragon gibt es Kritiken im EMP-Magazin. Könnt ihr ja gerne mal nachlesen, wenn ihr meine Meinung fundiert wissen wollt.
Stark.
Also ich habe so viel Shit darüber gelesen, dass ich wirklich versucht bin, mir das anzugucken, obwohl ich weiß, dass ich es hassen werde. Vielleicht mache ich es nochmal irgendwann.
Guck dir mal Folge 5 an. Nur also einfach, wenn dich das interessiert. Ja, guck mal rein in Folge 5, da wird nicht geredet, sondern die fangen sofort an zu kämpfen. Und wenn man der Serie 1 lassen muss,
okay.
Die singen tun sie in Folge 3, aber wenn man der Folge 1, Serie 1 lassen muss, die Kämpfe sind so ähnlich Episode 3 Niveau. Das macht schon Spaß. Also nicht übel.
Okay. Ja, dann würde ich mal so den Hybridübergang schaffen, denn ich habe was, ich will da eigentlich nicht viel drüber reden, aber es gibt natürlich da draußen Leute, die uns zuhören, die sich jetzt wahrscheinlich freuen, denn ich teaste an, dass ich wirklich was Grottenschlechtes gesehen habe, was ich dann auch ausgemacht habe nach 20 Minuten. Ich musste mein Hirn in Sicherheit bringen, weil ich konnte damit nichts anfangen und ich war sehr traurig drüber, denn dieser Film war auf meiner Jahres-Most Wanted mit drauf auf der Top 5. Ich habe Drive Away Dolls gesehen, ich habe sogar 4,99 € dafür ausgegeben. Und ich habe wirklich lange nicht mehr 4,99 € so nachgetrauert, weil es echt eine Schande ist, dass ich die ausgegeben habe. Ja. Wirklich blöd, weil die Coen-Brüder gehören ja schon zu meinen Lieblingsregisseuren und da gibt es wirklich Filme, die sind ganz, ganz groß. Und Ethan Coen hat eben diesen Film hier gemacht und ich bin einfach nicht weiblich, lesbisch und feministisch genug, um ansatzweise diesen Film zu verstehen. Das ist eine absolute Klamotte, das ist Klamauk von vorne bis hinten, es ist absolut nicht stringent. Ich habe mich 20 Minuten lang gefragt, was wollt ihr mir hier für eine Geschichte erzählen, was hat das für einen Sinn, warum verhalten die sich alle so, soll das witzig sein, soll das actionmäßig sein, soll das cool sein? Ich habe es alles nicht gefühlt, es war ganz furchtbar und ich habe es auch nicht mehr ausgehalten und habe dann selber gesagt, komm, lass uns bitte ausmachen. Deswegen kann ich auch nicht mal so richtig die Gurke der Woche hier draus machen, weil ich habe es ja dann letzten Endes nicht wirklich gesehen. Aber ich fand es ganz furchtbar. Also Drive Away Dolls. Nee.
Der taugt nicht. Ich dachte, ich hätte dich gewarnt, aber du hörst ja eh nicht.
Klar, hast du mich gewarnt und ich habe die Warnung auch irgendwie wahrgenommen, aber steht halt auf meiner Jahrestop 5. Was will ich denn machen?
Und Steven und ich gerade so, oh, wo kriegen wir diesen Film her? Ich muss mich davon selbst überzeugen.
Nee,
der ist scheiße.
Zu sowas kommen wir schon noch, aber das hier, der funktioniert nicht auf dieser Ebene. Das ist ja das, weißt du, einen schönen, schlechten Film, da haben wir alle Gefallen dran gefunden. Das gucken wir gerne. Ich meine, er hat sich das High-Desaster noch angeschaut. Aber das hier ist halt einfach nichts von alledem. Nicht mehr der Fun-Teil ist Fun. Das Einzige, was für den Film spricht, ist sehr schnell um, weil der geht irgendwie knapp 90 Minuten oder so.
84, ja.
Ja, so. Das
die habe ich nicht mal geschafft.
Ja, ich habe sie geschafft, aber es gibt ja ganz tolle Kritiken. Unbeschwerte, leicht schlüpfrige Liebesgeschichte und so. Und ich fand es halt einfach nur, ich fand die alle nervig. Also, und wenn die Hauptcharaktere dich nerven, dann wird das nichts mehr.
Also Sandro, ich muss dich leider enttäuschen. An dieser Kritik triggert mich wirklich gar nichts. Also das ist wirklich so ein Film, wo ich so sage, also ich könnte nicht uninteressierter sein. Der hat mich vorher schon nicht interessiert und jetzt auch nicht. Also, weil Berg kann ja jetzt noch nicht mal sagen, da ist ein Ende, das total spaltet. Ja, das hätte mich dann vielleicht noch mal in die Richtung gebracht. Aber ja. So doch nicht. Nein.
Naja.
Mal schauen. Wenn es auf dem Grabbeltisch landet, dann vielleicht. Mhm.
Mhm. Vielleicht dann. Komm, wir gehen mal zu, wir machen lockeren Einstieg. Mo, du hast mitgebracht The Ungentlemanly Warfare auf
Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Das ist genau. Das muss ich jetzt hier mal öffentlich rügen. Mo ist so stinkend faul beim Eintragen der Titel, dass ich dann immer nachgoogeln muss und die vollständigen Titel in meine verkackte Liste einzuschreiben, damit man dann später weiß, dass wir den Film schon mal besprochen haben.
Okay. Aber der stand ja, bis gerade eben stand er ja ganz hier. Ich habe den nur kurz weggekürzt, damit ich mehr auf meinen Bildschirm kriege. Okay. Das sind Probleme. Das sind wirklich Probleme.
Das sage ich dir.
Und vor allem, jeder Scheiß wird im Deutschen übersetzt, ja? Und dann bringen die diesen Film raus mit diesem Titel, den keiner aussprechen kann. Warum heißt das nicht Guy Ritchie's...
I don't know. Sag es nicht. Nein.
Inglourious Basterds.
Nein. Nein.
Weil das nicht ist.
Genau, das ist ja dann noch mehr misleading. Und ich weiß ja auch schon, dass Berg den Film doof findet. Und ich habe ja vorher noch gesagt, der ist sogar besser als Operation Fortune, der schon nur okay. Also streng genommen sind die alle nur so okay. Hat für uns aber
Operation Fortune fand ich richtig cool, aber das war vielleicht auch, weil ich mit Sandro im Kino war.
Also das kann ich mir gut vorstellen und ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Film wie der hier, der funktioniert besser, wenn du den zum Beispiel auch im Kino geguckt hättest mit ein paar Leuten oder irgendwie sowas, weil im Grunde hat der alle Teile, die wir an Guy Ritchie mögen. Da ist ja alles drin. Das ist der Quatsch, das ist das Überzogene, das ist das Schnelle. Da sind ein paar Gags, gute Schauspieler alle, die wir gerne anglotzen mögen. Was hier ein bisschen viel ist, ist im Grunde, es gibt noch eine Side-Story, die hätte ich jetzt überhaupt nicht gebraucht, weil ich diese Frau nicht gebraucht hätte und Til Schweiger brauche ich sowieso nicht. Til Schweiger, der ja für diesen Film sein großes Gelübde abgelegt hat, dass er nie Nazi spielt, dass er das für Tarantino gemacht hat, ist klar, da sagt gar keiner nein. Hier hat das halt direkt einfach nochmal gemacht. Ist eine wilde Geschichte, ist jetzt auch kein ganz knackfrischer Film. Ich hatte tatsächlich Spaß damit. Also mir hat diese Geschichte ausgereicht für ein, ich glaube, wir haben da an einem Samstagabend geguckt, haben Pommes dabei gegessen und die Hunde gekrault. Paula hat ein paar Mal gelacht, ein paar Mal haben wir gedacht, das ist aber cringe. Alan Ritchson, wie heißt der? Ritchson, also der Jack Reacher, der neue. Ich fand das witzig, was er in diesem Film gemacht hat, obwohl er eigentlich nur groß und brutal ist. Und ich weiß nicht genau, was du erwartest hast, dass es dich so kalt gelassen hat.
Na, ich habe ein ganz persönliches Problem mit dem Film. Das geht nur mir so. Wenn das nicht wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich besser gefunden. Ich mag Henry Cavill nicht. Mag ihn einfach nicht, sehe den nicht gerne. Ah. Ist nicht mein Ding.
Ja.
Alan Ritchson, ich habe Reacher nicht gesehen. Muss ich jetzt auch nicht, weil der ist halt einfach auch nur so ein Holzhackerklotz.
Ja.
Der kann kein bisschen schauspielern. Der steht einfach nur wie so ein Schrank in der Gegend und metzelt irgendwas weg. War auch nicht meins. Die Story fand ich, wie gesagt, die Anleihen so Richtung Inglourious Basterds sind schon sehr nicht wegzuwischen. Und da kommt es einfach nicht ran. Deswegen ist da schon mal ein Riesendefizit, was der Film nicht ausgleichen kann. Und was mein größtes Problem ist, der Film ist einfach zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise spannend oder fesselnd. Das ist von vornherein absolut klar. Mhm. Es gibt nicht einen Hauch von hab Angst um die Leute, dass sie es nicht schaffen, weil die einfach nicht, die stecken, glaube ich, nicht einen einzigen Schuss oder Schlag ein. Also die rennen halt einfach durch, metzeln alles weg und retten den Tag. Mhm. Und alles klappt. Mhm. Und das ist einfach nicht spannend. Das macht keinen Aber Freude.
Das, also, das hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt, dass ich erwartet hätte, dass es spannend ist, sondern ich wusste von Anfang an, das wird ein durchgeknalltes Teil, das Anleihen aus allen Guy Ritchie-Filmen benutzen wird, die ich mag. Mit dem einzigen großen Minus, und das gebe ich dir, es gibt im Grunde überhaupt keine Stakes. Nichts ist irgendwie brisant zu irgendeinem Zeitpunkt, weil selbst wenn die Frau da so ein bisschen in Bedrängnis kommt, weil der Nazi ihr so ein bisschen auf die Schliche kommt, denkst du dir schon, ja. Es basiert ja sehr plump auf einer wahren Begebenheit, wobei ich mittlerweile ein bisschen nachgelesen habe, irgendwie, sie haben aus 5 Leuten, also diese 5, die es da tatsächlich gab, waren aber zu 50, als sie das, was sie da getan haben, das ist natürlich dann schon sehr frei übernommen. Aber gut, er tut nicht weh. Ich habe deutlich Schlimmeres gesehen in den letzten Monaten. Vielleicht reden wir da auch nochmal drüber. So ziemlich jede Netflix-Eigenproduktion ist deutlich, deutlich schlimmer als das hier. Und insofern hat er bei mir so einen kleinen Bonuspunkt.
Ja, ich bin da auch bei Berg leider. Ich habe mich eigentlich schon drauf gefreut, weil ich so Exploitation, Zweiter Weltkriegsfilme, bin ich sofort am Start. Aber für mich war gar nicht das Problem, dass der Film unrealistisch, langweilig oder sonst was ist. Der war einfach auch nicht, es war kein Gemetzel. Also es war halt dann, weißt du, man musste in eine Richtung gehen. Entweder du machst so ein James-Bond-Ding, finde ich, okay, und dann ist es ein Espionage-Thriller im Zweiten Weltkrieg. Geil ist er nicht, weil, wie Berg schon gesagt hat, es ist zu keinem Moment kommen die Figuren in Bedrängnis. Oder du machst halt ein Splatterfest. Und also quasi das, was in Glorious Bastards in diesen Peak-Momenten immer kurz machst, aber dann halt einfach all in. Und das hätte ich mir eigentlich tatsächlich von dem Film erwartet. Also habe ich aber auch nicht bekommen. Und das war so ein Film, wo ich dann freiwillig gesagt habe, du guck den noch zu Ende, ich leg mich schon, ich hab keinen Bock, ich schlafe jetzt einfach. Das war interessanter für mich, als den Film zu Ende zu gucken. Und das muss schon was heißen. Also guckt lieber Sisu. Wenn ihr einen Exploitation-Action-Film im Zweiten Weltkrieg gucken wollt, wo alles explodiert an Körperteilen, dann guckt den. Da gibt's, also ja, der macht Spaß. Der finnische Sisu ist 1000-mal besser als dieser Film und ist lustiger und auch besser gemacht und besser gespielt. Weil ich kann nur beipflichten, Henry Cavill ist einfach nur da, also macht das gleiche wie ein Argyle. Dastehen mit einer komischen Frisur.
Also ich will noch mal ganz kurz für Alan Ritchson in die Bresche springen, denn er ist kein guter Schauspieler, absolut, aber er ist halt ein sympathischer Dude und er kann halt keine Schurken spielen. Er war schon in Fast X war er grauenhaft und ich finde, das funktioniert mit ihm nicht. Und in Jack Reacher ist er halt einfach ein total sympathischer Typ, mit dem man halt irgendwie bonden kann. Und das funktioniert halt richtig gut. Deswegen so direkt die Aussage, deshalb brauchst du Jack Reacher nicht, finde ich ein bisschen problematisch.
Aber er spielt ja gar keinen Schurken hier. Er spielt ja auch einen lieben Schweden, oder?
Mhm. Ach, das klang gerade so, ich habe den Film ja nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Es klang nur bei Berg jetzt so, als wenn er irgendwie ein mies, was hast du gesagt, miesgelaunter oder ein böser, irgendwas hast du gesagt?
Holzhacker.
Okay.
Jo. Guck den mal an, Steven, weil ich glaube, hier aus der Runde bist du noch am ehesten für den Film empfänglich.
Das glaube ich auch.
Naja.
I will do.
Ich sehe bei Sandro was mich sehr interessiert. Weil ich guck den bestimmt auch, aber nicht im Kino.
Ach, wann, ne? Wann?
Leute. Quiet Place.
Quiet Day Place, One. Day One. Also, ihr mögt ja eigentlich alle die ersten zwei Filme so irgendwie in einer gewissen Art und Weise, ne? Für das, was
ich nur den ersten. Nicht nur den ersten.
Interessant, ich fand den zweiten beides. Besser sogar. Den
zweiten mochte ich nicht so gerne, aber ich kann dir nicht so richtig sagen, warum.
Na egal. Wo wir uns ja auch einig sind, das Langweiligste an Quiet Place sind die Monster. So, ne? Deswegen, es ist so irgendwas, eine Mischung zwischen Xenomorph und Demogorgon, also, der halt, dem es halt wehtut, wenn du auf eine Glocke haust. Deswegen war das jetzt nicht der Aspekt, also ich musste mich, was ich eigentlich sagen will, ein bisschen in den Film hineinschleppen. Weil die Prämisse, oh, wir sehen den ersten Tag in New York, denn den ersten Tag haben wir ja schon in Quiet Place 2 gesehen, aber halt eben in so einem Vorörtchen, wo Joseph Krasinskis Familie da, ich weiß gar nicht mal, wie er hieß, gewohnt hat. Und jetzt sehen wir es halt in der Big Apple herum und wow. Mit neuen Figuren, hat also nichts damit zu tun. Und John Krasinski heißt er, nicht Joseph. John Krasinski ist auch nicht selbst der Regisseur, sondern er hat das an Michael Zanowski abgegeben, der allerdings ja den hervorragenden Pick gemacht hat. So, und mit diesen gemixten Gefühlen bin ich da rein und ich wurde total überrascht, wie gut er ist. Also der Film hat tatsächlich bei mir so einen kleinen Bonus davon, weil ich gesagt habe, Cash-Grab-Film, das will ich nicht sehen. Und der hat halt genau das Gegenteil gemacht. Der Film ist eigentlich noch mehr Drama als die anderen beiden Filme, weil die hatten auch immer mal so ein bisschen rührselige Momente, ne, wenn mit den Kids und so, wo du dich so ein bisschen, ja, wo so ein bisschen die Trostlosigkeit der Situation aufgelöst wurde. Und das ist hier halt gar nicht. Du wirst in dieses Apokalypse-Szenario reingeworfen, in bester Katastrophenfilm-Manier. Aber es wird nie so zelebriert. Und ich glaube, das ist das, was viele dem Film anlasten oder eben auch schade fanden, weil die haben sich wahrscheinlich hier die Action-Variante von Quiet Place gewünscht, inklusive Alien-Invasion, inklusive die ganze Zeit Schlacht gegen die Viecher, alle Menschen werden zermetzelt und rennen weg in Panik. Also so ein reines Krieg der Welten-Szenario. Und das ist halt hier nicht so. Und wir konzentrieren uns auf zwei Figuren. Lupita Nyong'o ist als Hauptfigur hier eine ganz interessante Komponente, denn die ist krebskrank, also quasi wahrscheinlich in ein paar Tagen, Wochen tot. Dementsprechend wenig hängt sie an ihrem Leben, was man verstehen kann, und ist halt total lethargisch und zynisch. Und was mit so einer Figur passiert, wenn dann so eine Katastrophe passiert und ihr eigentlich gar kein Lebensmut mehr da ist, das ist super interessant, weil sie trifft dann nämlich auf das genaue Gegenteil von Joseph Quinn, einen jungen Mann gespielt namens Eric, der hat halt unglaubliche Angst. Und der hat nicht nur Angst vor der Situation, der hat auch soziale Ängste und der will nicht alleine sein, der will nicht einsam sein. Der möchte aber auch nicht mit diesen panischen Menschen in den Untergang rennen. Und sieht sie, wie sie quasi in die entgegengesetzte Richtung in New York einfach nach Hause geht und es aussitzen möchte. Und rückt ihr dann nicht mehr von der Pelle so richtig, weil er auch nicht weiß, wo er hin soll. Und dann entwickelt sich so eine ganz tolle Dynamik zwischen den beiden. Und irgendwie wird das so eine ganz tolle Freundschaft. Ich meine, es gibt hier noch einen Kater, Frodo. Der ist wirklich eigentlich der heimliche Hauptdarsteller des Films, weil das ist einfach Zucker, wie der die ganze Zeit gerettet wird. Frodo ist einfach, also schmilzt jedes Herz jedes Tierliebhabers in diesem Film. Und diese drei, ne, Frodo und die beiden Menschen, müssen sich dann so ihren Weg da durchbahnen. Und wie gesagt, die Dynamik zwischen den beiden ist ganz toll geschrieben und super gespielt. Joseph Quinn hier Eddie aus Stranger Things empfiehlt sich hier auf jeden Fall für größere Blockbuster-Rollen. Der hat mich richtig umgehauen in seiner Darstellung, weil er eben auch nicht so drüber ist. Und Lupita Nyong'o ist einfach super ein Horrorfilm. Was die allein mit den Augen macht, ist einfach grandios. Und dann ist das wirklich sehr, sehr POV. Man sieht eigentlich nichts von diesen Alien-Angriffen. Deswegen, wie gesagt, macht da keine falschen Erwartungen. Aber dieses menschliche Drama ist ganz fesselnd. Und wenn die sich dann zusammen durch so eine Kanalisation schleichen müssen, und das ist halt die Stärke an Quiet Place, dieses Sounddesign, und das ist eine geile Szene. Das ist wirklich wie in Alien 1, wenn er da durch die Luftschächte klettert. Da ist mir wirklich, also das Herz bis sonst wohin geschlagen. Das war eine grandiose Szene. Und irgendwie schafft er es dann in ihr so eine Art Lebenswillen doch noch zu schaffen. Sie will dann an einem speziellen Ort in der Stadt, wo halt ihre Erinnerungen dranhängen. Und sie entwickelt so eine Art Beschützerinstinkt für diesen doch manchmal etwas tölpelhaften Typen. Das ist echt toll gespielt. Und am Ende spielt das auch so ein bisschen in die Quiet Place Filme hinein, weil es eine Verbindungsfigur gibt mit Jimon Hunsos Charakter. Ist aber jetzt kein Franchise-Aufbau oder sowas, sondern man sieht halt, es natürlich in der gleichen Welt. Also ich fand den wirklich hervorragend. Ich würde fast sogar sagen, es ist mein Lieblingsteil der Reihe, der allerdings natürlich trotzdem unter diesen Prequel-Mechanismen krankt, weil du hast halt nicht mehr diesen Überraschungseffekt. Was sind das jetzt für, also dieses Mysterium ist halt einfach nicht mehr da. Aber es ist ein super, super Film und der kam auch richtig gut an. Ich glaube, der ist sogar erfolgreicher gelaufen als die anderen Filme. Wie geht mit der richtigen Erwartungshaltung in den Film rein? Dann habt ihr ein schönes Horror-Drama. Wunderbar gespielt, der sieht wunderbar aus, also die ganzen Apokalypse-Szenarien, das ist ganz toll gemacht und er hat wirklich einen sehr, sehr klaustrophobischen Vibe, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also insgesamt muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, hat mich wirklich positiv überrascht, Quiet Place, Tag 1.
Freue ich mich auf jeden Fall drauf, kann ich sagen. Und ich hatte das auch gelesen, dass heimlicher Star des Films die Katze ist. Und es waren wohl zwei Filmkatzen am Set. Einmal Nico und einmal Schnitzel. Fand ich auch witzig als Name. Und was ich ganz cool finde, ich bin ja dieser typische Psychologie-Fan irgendwie. Und ich mag das, wenn so dieser psychische Aspekt von Charakteren dann in so Ausnahmesituationen sich irgendwie verändert dadurch. Das mag ich total gerne. Und als du das gerade erzählt hast, habe ich mich total erinnert gefühlt an Lars von Triers Melancholia. Mm. Weil da ist es ja auch so, dass die Hauptfigur tief depressiv ist, nicht leben will. Und da, als sich abzeichnet, dass die Welt innerhalb von wenigen Tagen untergehen wird, ist sie auf einmal der glücklichste Mensch der Erde. Und das finde ich irgendwie so als Umkehr von diesen psychologischen Mechanismen total interessant. Das klingt hier ähnlich. Geil. Ja. Ich mache mal weiter. Ich habe hier so ein kleines Triple Feature, wobei ich eigentlich nur von einem so richtig überzeugt wurde. Aber die sind alle thematisch total nah aneinander. Ich würde es so Science-Fiction-mäßig bezeichnen. Und zwar sind das die drei Filme einmal Voyagers. Der Film, den ich in der Sneak gesehen habe, ist ISS, ja, wie die Raumstation. Und dann noch der Film Stowaway, blinder Passagier. Ich fand Voyagers ziemlich misslungen, obwohl ich die Story-Prämisse eigentlich immer geil finde. Es geht halt darum, Menschheit muss einen neuen Planeten zum Besiedeln finden, findet auch einen Planeten. Es dauert allerdings 86 Jahre, um dahin zu fliegen. Und da es nicht wie bei Passengers zum Beispiel diesen Kryoschlaf gibt, ist also der Plan, wir stellen eine Truppe zusammen und die muss sich natürlich fortpflanzen und dann die dritte Generation kommt an. Und das mag ich total als Prämisse, es ist aber sehr misslungen, weil der Film mischt dieses Szenario mit dem Film Equilibrium. Denn es wird an die Kinder an Bord so eine Droge ausgegeben, die die Emotionen unterdrückt, damit die nicht wie Teenager anfangen, dort irgendwelche Scheiße zu bauen und zu revoltieren und gegenseitig sich zu rammeln wie die Karnickel, sondern dass die sich halt irgendwie kontrolliert fortpflanzen und dann eben, ja, wie so gezüchtete Roboterwissenschaftler sind. Funktioniert natürlich nicht. Und das passiert dann in diesem Film. Ist ziemlich Panne, weil die Mechanismen auch so furchtbar rüberkommen. Dann spielt auch noch Lily Rose Depp die Hauptrolle, ganz schrecklich. Ty Sheridan spielt eine Hauptrolle, ist auch nicht gut. Also schauspielerisch schwierig, von der Optik super tröge, absolut Nonsens von der Handlung. Sehr missglückt. Nicht cool. Wirklich nicht cool. Auch wenn Colin Farrell da eine Hauptrolle spielt.
Ich habe die ganze Zeit so Flashbacks. Das ist mit Colin Farrell, ja?
Ja.
Der ist auf Netflix.
Der ist quasi der Typ, der nichts mehr zu verlieren hat und der diese jugendliche Gruppe immer schon geleitet hat und gesagt hat, ich lasse die nicht allein ins Weltall. Ich fliege mit, auch wenn ich unterwegs sterbe.
Jetzt
war es ein bisschen Klick. Der Mentor.
Ich kenne das irgendwo. Ich habe das abgebrochen. Ja. Den Film habe ich abgebrochen. Ja. Der war scheiße.
Der ist nicht gut. Ja. Der ist wirklich blöd. Dann habe ich, wie gesagt, ISS gesehen in der Sneak. Ja, mochte ich nicht. Es geht halt darum, es fliegen Astronauten zur ISS. Dort treffen sich, glaube, dort sind schon drei russische Kosmonauten und dann kommen drei aus den USA irgendwie dazu, werden da eingewiesen und dann bricht auf einmal auf der Erde ein Atomkrieg zwischen Russland und USA aus. Und dann kriegen die quasi jeweils von ihrem Land gesagt, übernehmt die Raumstation. Und dann gibt es so dieses, dass die sich versuchen gegenseitig so irgendwie auszuspielen und die Macht zu übernehmen auf der ISS. Und das ist echt nicht gut gemacht. Also prämissenmäßig kann das echt was werden, aber es ist halt auch nicht so spannend. Es ist auch wirklich so, dass ich das Szenario nicht abgekauft habe, weil das sind einfach Wissenschaftler, das sind rationale Menschen, das sind Leute, die nicht so hirnlos, blind, loyale Typen sind. Die kommen auf den Trichter, Alter, wir sind hier zu sechs in so einem Schrotthaufen, der durchs All fliegt. Wir haben was anderes zu tun, als uns gegenseitig noch in die Pfanne zu hauen. Also das schwebte mir halt die ganze Zeit durch den Kopf, dass das nicht funktioniert. Weil die einfach zu klug sind, um sich gegenseitig dann noch irgendwie ins Auge zu hacken. Das war irgendwie dumm gemacht. Das mochte ich auch nicht. Aber was ich unglaublich gern mochte, was mir wirklich, wirklich gut gefallen hat, war Stowaway, blinder Passagier, in der Hauptrolle Anna Kendrick. Es spielt noch mit Toni Collette und Daniel Day-Kim. Das sind drei Wissenschaftler, die auf einer Mission sind zur Mars-Besiedelung. Und der Weg dahin dauert, steht das hier irgendwo? Warte mal. War auch eine lange Zeit, die dort irgendwie verbringen müssen. Ich glaube 2 Jahre. Und natürlich mit entsprechenden Ressourcen und Energie und da sind schon ein paar Leute auf dem Mars und die müssen da halt eben Rohstoffe und Maschinen und anderes Gedöns dorthin bringen und sind unterwegs und stellen fest, als sie schon unumkehrbar unterwegs sind, dass die aus Versehen einen Techniker mitgenommen haben. Der Techniker konnte nicht raus aus dieser Wartungskapsel und ist dann eben in der Kapsel gewesen. Dann stellen die fest, okay, der ist jetzt hier mit uns da. An sich erstmal kein Problem, aber Lebensmittel reichen auch. Sauerstoff ist das Ding, weil es wurde was beschädigt. Dadurch, dass die Person mehr ist, gab es irgendwie auch zu viel Reibung und dann ist eben das große Sauerstoffaggregat kaputt gegangen. Und den Sauerstoff, den sie noch haben, der reicht in den 2 Jahren definitiv nur noch für 3 Leute. Und die wissen, wenn der vierte da bleibt, dann sterben alle. Und dieses psychologische Dilemma ist wahnsinnig gut gemacht. Also diese Kammerspielatmosphäre und die Dynamik, die sich dann zwischen den Leuten entwickelt, weil die alle, die verhalten sich wirklich, wie ich es erwarte, wie Wissenschaftler sich verhalten. Die sind rational, die erkennen, dass die Situation wahnsinnig schlimm ist und versuchen aber wirklich ernsthaft über das Szenario zu reden, einen dazu zu bringen, dass er sich opfert. Weil das ist die einzige logische Option, die sie haben. Und das fand ich wirklich gut gespielt von allen, die da mitmachen. Und der Film nimmt dann noch so ein bisschen Fahrt auf, der macht dann noch so ein, zwei Szenarien, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Ich mochte es aber trotzdem ganz gerne. Also insgesamt wirklich ein toller Film mit guten Schauspielern und einfach dieser psychologische Aspekt hat mir echt gut gefallen. Stowaway kann man auf Netflix gucken, ist cool, mochte ich.
Mhm. Das der ist hervorragend, den habe ich auch gesehen.
Also der ist mir gut. Schon mal untergekommen und dachte ich mir, aber jetzt... Hast du dein kleines Plädoyer für gehalten? Ich glaube, da werde ich mal rangehen, ja.
Also ich finde es spannend. Ich habe jetzt nebenbei einfach mal geschaut, was so IMDb dazu sagt. Und die liegen alle praktisch direkt beieinander, so punktzahltechnisch. Und dass das jetzt bei dir so extrem auseinander driftet, ist auf jeden Fall interessant. Ich fand von der Prämisse vor allem die zweiten, eigentlich ganz die beiden letzten Filme eigentlich ganz interessant. Wobei ich halt denke, mit der ISS, also wenn unten absoluter Atomkrieg wütet, und ihr habt ja da kurz im Trailer irgendwie gesehen, dass unten praktisch die ganze Erde verwüstet ist, was genau bringt dann die ISS noch? Also warum ist das so
Szenario
wichtig?
Das Szenario macht keinen Sinn. Es macht einfach wirklich keinen Sinn. Das ist Quatsch.
Ja, deswegen musste ich kurz schmunzeln, als ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Weil so im ersten Moment dachte ich auch, eigentlich eine ganz coole Prämisse. Und dann dachte ich, Moment, irgendwas funktioniert ja nicht ganz richtig.
Moment mal.
Ja, wir gehen einfach mal zum Steven rüber. Der hat was mitgebracht.
Ja, was mich jetzt ein bisschen wundert, ich hatte ja so ganz euphorisch, als ich den Film, den ich euch gleich hier vorstelle, als ich den gesehen habe, habe ich in die Gruppe reingeschrieben. Und dann hieß es, ja, der Berg hat den schon besprochen. Und dann habe ich mich auch daran erinnert, dass du das gemacht hast. Und jetzt habe ich noch mal geschaut, in welcher Folge das war. Und dann stand da aber nicht One Cut of the Dead, oder steht da nicht in unserer Liste, sondern Final Cut of the Dead. Und das ist der Name von dem französischen Remake des Films, den ich geguckt habe. Und jetzt ist die Frage, welchen hast du eigentlich gesehen? Hast du den japanischen gesehen oder hast du den französischen gesehen?
Ich habe den französischen gesehen.
Ja, also das ist ja dann schon mal auf jeden Fall ein Unterschied. Also ich bringe jetzt hier praktisch den Ursprungsfilm, die Ursprungsidee nochmal mit ins Spiel. Denn was ist One Cut of the Dead? Wahrscheinlich budgettechnisch der günstigste, kreativste Film, den ich mit je gesehen habe. Also das Ding hat mich so derbe weggeflasht. Auf kreative Art und Weise. Als Film ist es sicherlich kein Meisterwerk im eigentlichen Sinne, weil wenn man nicht weiß, dass dieser Film mehrere Ebenen hat, dann ist es wirklich schwierig, das erste Drittel durchzustehen, weil das ist wirklich ein reiner, trashiger B-Movie. Es geht um eine Filmcrew, die einen Zombie-Film drehen will. Und während der Szene sind die sich alle irgendwie nicht so einig und irgendwie ist der Regisseur total over the top und greift dann ein und dann machen die eine Pause. Und während dieser Pause bricht auf einmal eine wirkliche Zombie-Apokalypse aus. Und das wird dann alles praktisch von der Kamera festgehalten. Das ist das erste Drittel des Films und das ist halt ein ganz schlechter B-Movie im Grunde genommen. Und dann nach einem Drittel des Films kommt ein Cut und dann kommt das zweite Drittel, was halt so eine Metaebene aufbaut. Da wird es dann schon besser und dann kommt das letzte Drittel des Films. Und ich muss wirklich sagen, ich saß selten vor einem Film, wo ich so anfangen musste, vor Freude zu grinsen, weil dieser Film ist wirklich, wirklich ein Kuss an die cineastische Kraft des Kinos, weil das ist eine Idee, die hat man als Filmemacher vermutlich nur einmal. Und das jetzt mit praktisch dem Debüt irgendwie auf die Beine zu stellen, mit ich glaube, knapp über $20,000. Also der Film hat praktisch nichts gekostet. Die haben das alle für nichts wahrscheinlich gemacht. Ist das absolut herausragend. Ich kann halt einfach nicht mehr dazu sagen, was jetzt in dem im zweiten und dritten Drittel passiert, weil das würde die Freude einfach nehmen. Ich wusste es nicht. Ich wusste das nur so ganz diffus, dass es da diese anderen Ebenen gibt, aber ich muss einfach jedem sagen, schaut diesen Film. Als ich ihn vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder so geschaut habe, lief der auf Prime im Abo. Guckt den. Steht das erste Drittel durch, weil das ist, wie gesagt, schon ein bisschen schwierig, wenn man kein Fable für B-Movies hat. Aber ansonsten ist das kreativ gesehen eine 10 plus mit Sternchen. Wirklich. Schaut euch diesen Film an.
Okay, dann haben wir es jetzt auseinanderklamüsert. Ich habe dann das Remake gesehen, das französische davon sozusagen. Und muss halt auch sagen, ich dachte auch am Anfang, Alter, was ein Scheiß, was soll denn das? Und dann wird es halt immer cooler. Und ich fand ihn auch damals richtig, richtig großartig.
Aber ist sich das halt Remake nicht sogar bewusst, dass es ein Remake ist? Machen die Franzosen nicht? Ich glaube, das ist ja, so, ne? Genau. Es gibt doch diesen japanischen Zombie-Film, der so tut, als wäre er ein Zombie. Also, weißt du, und die wollen dieses Szenario nachstellen, dann passiert das halt wirklich. Also, es ist halt doppelt bescheuert.
Also, aber da ist dann praktisch die dritte und vierte Metaebene drin.
Genau.
Also, es ist. Okay, das ist natürlich schon. Ja, das ist eine geile Idee für ein Remake. Jetzt kann man natürlich gespannt sein, was die Amis da noch draus machen, weil die wollen ja auch noch ein Remake davon machen. Aber das kann im Grunde genommen ja gar nicht mehr so gut werden. Also, weil die erste Idee war schon geil. Und wenn ich jetzt höre, dass das französische Remake irgendwie auch noch mal so einen kleinen Twist reingebracht hat, wird es natürlich jetzt schwer. Vor allem, wenn dann noch mehr Budget hintersteht. Weil der Film lebt ja wirklich davon, dass der praktisch mit nichts gemacht wurde und dann halt sowas bei rauskommt. Also, ja, ich kann es nur noch mal sagen, schaut den. Von mir aus auch den französischen, ja.
Gibt es denn wie LOL in jedem Land? Ne? Ich freue mich auf die deutsche Version mit Elias Mbarek als Zombie.
Ja, und
und Axel Stein als Kameramann.
Oh Gott, das klingt so falsch.
Ja. Warum auch nicht? Gut, haben wir den. One Cut of the Dead. Dann gehen wir einfach mal wieder zum Mo rüber und schauen mal, was
jetzt
der so hat.
Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt. Alter, wirklich? Das ist auch ein Film, den ich ausmachen musste, weil mein Gehirn ist einfach nur, boah.
Ja, ja.
Mach mal los.
Also, ich habe ihn nicht ausgemacht. Und in meiner, ne, wir haben ja früher noch Zahlen vergeben, wisst ihr ja, wenn ich einen Film zu Ende gucke, dann ist er auf jeden Fall nicht irgendwo eine 1, 2 oder eine 3. Aber viel, viel mehr schafft er auch nicht. Also, Paul Feig hat einen Film gemacht und der hat uns ja so hervorragende Perlen gebracht wie Bridesmaids oder eben auch Ghostbusters, the female version, wie er oft genannt wird. Und es gibt einen neuen direkt zum Streamen, ein Jackpot zum Sterben, ist der deutsche Titel, mit Awkwafina und John Cena. Ob das Absicht war, dass es beides auf endet, weiß ich nicht so genau. Man muss zu Jackpot eigentlich nicht viel sagen. Es ist ein Film über eine Frau, die versucht, irgendwie 24 Stunden am Leben zu bleiben, damit sie einen Multimillionen-Dollar-Jackpot gewinnen kann. Durch Zufall hat sie so eine Karte und es spielt in einem, ich glaube 2032, irgendwie sowas spielt das da in Kalifornien. Und der Gag dabei ist, dass in der Sekunde, in der du gewinnst, dürfen dich alle Menschen auf der Welt einfach umbringen und haben dann Anspruch auf diesen Jackpot. Und um das Ganze spannender zu machen, wird natürlich immer gezeigt, wer den Jackpot gerade gewonnen hat und wo diese Person ist. Das heißt, eine Awkwafina, die nichts davon weiß, dass es diese Regel gibt in Kalifornien, gewinnt dieses Ticket, wird dann gejagt und dann kommt John Cena durch die Wand geballert und bietet sich für 10%, lausige 10% an, sie einfach 24 Stunden am Leben zu halten. Das ist der Film. Die Handlung geht auch sofort los. Warum das dann am Ende trotzdem 2 Stunden dauert, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Angesichts der wenigen Witze ist das tatsächlich auch wirklich schwer zu verstehen. Awkwafina ging mir furchtbar auf den Sack die ganze Zeit. John Cena auch. Also ich konnte dem kaum zugucken bei der Art, wie sie da spielen. Jetzt mal in Tüdelchen gesetzt, weil spielen oder gar komödiantisches Timing sucht man hier tatsächlich vergebens. Das Einzige, was für den Film spricht, ist Produktionsdesign, die Qualität. Es ist ein sauber gemachter Film. Die Schnitte sitzen, der Ton kommt. Aber ansonsten bleibt echt nichts übrig von dem Ding. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist ja so ein Ding, der ist von Prime bezahlt, für Prime gemacht. Und der ist Schrott. Und wenn ich die Wahl habe zwischen, kommen wir zurück zum Anfang, Gentleman, ne, dann gucke ich lieber den noch zweimal, als das hier noch jemals einmal in meinem Leben.
Prophezeit ihr, wenn ich den gucke, finde ich den besser als The Ministry. Also ja. Guck den Trailer gerade, fix mich voll an.
Mm. Oh, mach das mal. Dann mach das mal. So ein Callback ist ja dann immer ganz nett. Also, Sandro hat ihn ausgemacht, ich fand ihn doof und der Berg kommt dann an und sagt, der kommt auf meine Top 10.
Also ja, als Mo gesagt hat, der Film hat Ton, war ich dann auch an Bord. Also das hat mich schon irgendwie überzeugt.
Das ist ein überzeugendes Argument. Ja,
also das ist ein Argument.
Ich meine, Mo guckt sonst nur Stummfilme, muss man dazu sagen. Ja, das ist halt eher so seine Zeit gewesen.
Ja.
Also ich finde, der Film ist so eine Frechheit, wirklich. Du sagst, das Produkt, der Film hat Bild und Ton, aber was für ein Bild? Das sieht aus wie die erste Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Das will man mir hier als Hollywood-Blockbuster verkaufen. Wenn John Cena in einem Film ist, hat der Film eigentlich bei mir automatisch 5 Punkte. Ja, ich habe dem 3 gegeben. Das sagt eigentlich alles.
Also, 2,5.
2,5. Ganz große, kurze Berg, ich freue mich. Ich freue mich. Viel Spaß euch.
Mhm. Komm, guck mal am Freitag, wenn wir aus dem Kino kommen.
Nee, da habe ich aber schon, was ganz Gutes. Ich guck mir das dann nicht nochmal an.
Gut. Ich habe einen Film mitgebracht, das mache ich jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Da hat Mo auch vorgewarnt. Ich fand nicht verkehrt. Und zwar habe ich geschaut, The Royal Hotel. Auch so ein bisschen die Parallele zwischen Drive Away Dolls und dem sind halt auch, im Zentrum stehen irgendwie zwei Mädels, die so einen Trip zusammen machen. Und zwar geht's hier um Hannah und Liv, gespielt von Julia Garner und Jessica Henwick, die ja so einen Girls-Trip machen, so Work-and-Travel-mäßig, was aber sehr viel, also sehr wenig Work, mittelmäßiges Travel, viel Party ist. Und als dann irgendwann mal das Schmarotzertum zu Ende ist und die nicht mehr irgendwelche Typen finden, die irgendwie denen die Drinks bezahlen, kommen sie halt auf den Trichter, naja, wir müssen jetzt mal irgendwas machen, sonst müssen wir nach Hause fliegen und das will keiner von uns. Und dann gehen die halt zu so einer Work-and-Travel-Agentur und kriegen einen Job irgendwo in der absoluten Pampa im australischen Outback. Dort ist quasi absolut nichts. 5 Stunden entfernt ist die nächste Stadt und da ist im Prinzip an der Straße irgendwo ein großes Wirtshaus, so ein kleines Motel. Und da ist eine Bar unten drin und die sollen halt in der Bar kellnern. Und da in der Nähe ist irgendwie so eine Art Tagebau oder irgendwas und da kommen halt immer die ganzen Minenarbeiter hin und saufen. Und so richtig gut kann ich nicht sagen, was der Film von mir will. Also der ist schon sehr in der Schwebe, das gebe ich zu. Also er hat keine so richtige Handlung, keine so richtige Message. Aber ich mochte das, irgendwie in diesen Moment reingeschmissen zu werden und da einfach so ohne Ergebnis wieder rauszukommen. Also es sind halt, im Prinzip guckst du den beiden zu, wie die versuchen, unter diesen wirklich rauen Typen in der Bar unter sexistischsten Bedingungen irgendwie zu bestehen und irgendwie tough zu bleiben. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Auf irgendeine Art und Weise fand ich das sehr unterhaltsam, weil ich so irgendwie nahbar fand und fand auch irgendwie dann diese Konflikte, zwar ein bisschen überspitzt, aber ich dachte halt immer, naja, so weit weg von der Realität ist es glaube ich auch nicht. Und deswegen fand ich diese Ebene, die der Film dann irgendwo hat, zu sagen, dass es Orte auf dieser Welt gibt, wo die Uhren halt einfach völlig anders ticken, völlig abseits von irgendwelchen Woke-Bubbles oder weiß der Geier was, da kannst du dir wünschen, wie du willst, dass irgendwie Leute sich anders verhalten. Dort wirst du das nie hinkriegen. Und genau an so einem Ort landen die da. Und diese Prämisse fand ich irgendwie gut gelungen und hat mich auch irgendwie dazu gebracht, das so ein bisschen zu reflektieren. Und deswegen fand ich den Film irgendwo auf eine Art intelligent, auch wenn er sehr plätschernd, ergebnislos dich zurücklässt. Aber ich mochte das eigentlich ganz gerne. The Royal Hotel.
Also mein Hauptproblem damit war, ich dachte, es wäre ein Thriller. Es wird dir verkauft wie ein Thriller. Das waren zumindest, so habe ich das wahrgenommen. Ich dachte, das wäre halt irgendwie ein Thriller mit 2 Frauen und Jennifer Garner. Hallo. Und dann sehe ich halt, Julia Garner. Und dann sehe ich halt diese beiden Damen, die quasi Work and Travel machen, im Nichts landen und ab da sehe ich halt, wie sie in einem Pub arbeiten und mehr nicht. Und am Ende gibt's dann noch ein kleines Finale, zu dem man dann auch stehen kann, wie man will oder sowas. Das ist dann. Ich habe mich halt auch gefragt, was ist jetzt? Also ich habe die ganze Zeit gewartet, es passiert noch was, aber es ist kein Drama, es ist kein Thriller, es ist gar nichts. Es ist im Grunde sowas wie Thank You for Smoking von Jim Jarmusch, nur nicht so künstlerisch und auch lange nicht so gut. Also die reden und du lernst die Leute kennen, aber es also mir ist einfach am Ende viel zu wenig passiert. Ghana ist immer toll, aber es hat halt überhaupt nicht gereicht für mich. Ich fand den wirklich lame. Deswegen
also auch meine Eingangswarnung. Ich verstehe total, was du meinst. Ne? Das ist schon komisch, dass da irgendwie gar nichts passiert. Aber ich hab eben mir diese Message da draus gezogen, dass es eben wirklich noch Orte gibt, wo du mit keinem Idealismus rangehen kannst. So, und da passiert einfach dort, was da passiert. Und dass jeder von uns den Film guckt und sagt, na, so richtig cool ist das nicht, wie die Leute da drauf sind und wie die miteinander umgehen. Aber es hat halt irgendwie trotzdem die Eier, das relativ emotionslos zu zeigen. Und das fand ich eigentlich nicht schlecht. Mhm. Irgendwie, ja. Also es hat was, aber ich verstehe auch, was du sagst. Das ist irgendwie so, das führt irgendwie zu nichts so richtig.
Also Berg und ich, wir sind ja im Herzen durch das Hillbilly-Hinterland ja irgendwie verbunden, weil wir das beide irgendwie mögen. Und wenn ich so den Trailer sehe, wie das dann so im Outback spielt, so im Nirgendwo, da erwärmt sich bei mir auf jeden Fall auch das Herz. Also alleine vom Setting her. Was du jetzt erzählst, ist jetzt nicht so, dass ich hochjubelnd und jauchzend durch den Raum renne und ihn mir sofort anschaue. Aber so richtig abschreckend tut mich das, was Mo sagt, jetzt auch nicht. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich es interessant. Also irgendwas spricht mich da an. Ich kann nicht genau sagen, was. Manchmal ist das so. Na gut, dann schließe ich hier auch einfach mal direkt an und bringe euch jetzt den vierten Film in meiner Most Wanted Liste mit. Also ich habe schon 4 von 5. Seid stolz auf mich.
Ja, sind wir sowieso.
Dieses Jahr hier.
Sind wir sowieso. Ja.
Absolut.
Ich habe ja hier, also verklausuliert habe ich Wotan Wilke-Möhring und Ali Wong in Vladivostok. Da wisst ihr jetzt natürlich auch bei meiner Most Wanted, um welchen Film es sich handelt.
Das Signal. Endlich mal wieder ein Film mit einer Raumstation. Wir können es ja kaum erwarten.
Hat man lang nicht mehr. Ja, wobei man ja hier sagen muss, dass der Fokus ja eher auf den Asteroiden liegt, die dann auf die Erde preschen. Ein russischer Blockbuster, wo ich vorher ein bisschen Bedenken hatte, dass gerade so ein aktueller russischer Film vielleicht etwas Staatspropaganda betreiben könnte, aber tatsächlich nicht. Also den Zahn kann man schon mal ziehen. Also den kann man sich wirklich ohne Probleme anschauen. Bis auf die Flaggen, die so ein Kosmonaut auf seiner Jacke halt trägt, ist das alles relativ unverfänglich. Ansonsten macht der Film eigentlich fast genau das, was ich erwartet habe. Also es ist ein Blockbuster, wie man ihn fast auch aus Hollywood kennt in dieser Art. Also es hat nicht ganz Roland Emmerich-Niveau von dem Ausmaß von dem, was gezeigt wird. Aber dieses Szenario, dass halt Asteroiden eigentlich an der Erde vorbeifliegen und dann verrechnen sie sich und auf einmal gibt's einen Einschlag und dann ist der eine, der Vater, der natürlich wieder geschieden ist von seiner Frau, also wirklich dieses Trope kann ich nicht mehr sehen, ja. In jedem verschissenen Katastrophenfilm gibt's eine Scheidungsfamilie und der Vater ist von den hat keine Connection zu seinen Kindern und bla bla bla. Also auch das ziehen die hier durch, also die nehmen sich wirklich Hollywood direkt als Vorbild. Und der Vater ist auf der Station, auf dieser Weltraumstation, und als dann das Chaos unten ausbricht, lotst er seine Tochter durch Vladivostok, ich glaube, da sind sie, ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau, ob das jetzt wirklich Vladivostok war. Auf jeden Fall gibt es dann dort diesen Meteoriteneinschlag und er zapft wirklich alles. Alles, was elektronisch ist und irgendwie einen Klang von sich geben hat und geben kann und WLAN hat, kann er anzapfen von dort oben. Alles. Also er kann Ampeln umschalten, er kann die Kamera eines Überwachungsteddybärs anzapfen und darüber mit seiner Tochter kommunizieren. Also er ist praktisch der russische Kosmonauten James Bond, der da wirklich alles hinbekommt. Die Pille muss man schlucken, weil wenn man das nicht tut, dann muss man den Film natürlich absolut kacke finden. Aber wenn man, wie gesagt, das annimmt, kann man Spaß haben, denn der Film hat für mich, und dafür habe ich ja auch auf jeden Fall ein Fable, eine der besten Plansequenzen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also man sieht im Trailer ja diesen Moment, wo das Mädel aus dem Fenster schaut und sieht, wie die ersten Einschläge passieren und sie dann aus diesem Hochhaus, aus diesem Wohnhaus flüchtet und die Szene startet dort, die geht einmal durch das ganze Haus nach unten, auf die Straße, durch die Häuserschluchten und das ist echt geil gemacht und auch sehr effektiv. Man merkt, dass sie jetzt nicht das absolut Also die hatten jetzt nicht 200 Millionen, aber trotzdem schon viel Schotter und den haben sie richtig geil eingesetzt, um das super effektiv zu machen. Also allein für die Szene würde ich sagen, lohnt sich der Film. Was ein bisschen schade ist, die Szene kommt natürlich storytechnisch ziemlich früh. Und jeder, der sich schon mal mit einem Aufbau von einem typischen Blockbuster beschäftigt hat, der weiß, eine Szene, eine Action-Szene nach der anderen sollte immer größer sein als die davor. Und das ignoriert der Film auf jeden Fall sehr gewissenhaft oder ungewissenhaft, muss man in dem Fall ja sagen. Das heißt, du hast die beste Action-Szene eigentlich relativ früh und dann wird's halt nicht mehr so gut. Und das ist ein bisschen schade. Und hinten raus wird der super pathetisch. Also das Ding trieft halt wirklich vor Pathos. Muss man dann auch irgendwie mit klarkommen können. Und das hat den dann schon nochmal so ein bisschen abgewertet. Aber die Action-Szenen sind geil, besser. Nein, nicht besser, als ich erwartet habe. Ich habe eigentlich das bekommen, was ich haben wollte, mit ein paar Abstrichen. Also von daher kann ich den schon empfehlen, wer mal einen anderen oder einen Katastrophenfilm aus einem anderen Land sehen möchte. Auch wenn es am Ende nicht so viel anders ist. Also Last Signal oder Mira, so heißt nämlich die Raumstation, so heißt er im Original, gibt es bei Prime, glaube ich, zu schauen.
Okay. Der hatte ich mir irgendwo mal hingeschrieben. Ich glaube, das lag daran, dass du gesagt hast, du willst ihn unbedingt sehen und ich nicht verstanden habe, warum.
Ja, ich habe schon so ein Faible für so Katastrophenfilme mit Kometen, mit Kometeneinschlägen und so, finde ich eigentlich immer ganz, ganz fetzy. Und das sah ganz gut aus im Trailer. Und von daher dachte ich, warum nicht?
Haben wir denn noch was Fetziges hier am Start, Sandro?
Mich jetzt? Oh, bin gar nicht vorbereitet.
Ich frage einfach.
Also hier steht Instigators, ja, als nächstes, ne? Was ja? Das, ne? Weiß nicht, wollen wir, soll mal, ich, was, willst du, was mach mal? Ich
also
hab auch
wer
den
hat denn
gesehen.
Jetzt alles gesehen? Also ich hab den gesehen.
Ich auch.
Ah, siehste, guck mal, das ist doch toll. Ja, also, The Instigators, ich kann ganz kurz anfangen, ist ein neuer Film auf Apple TV Plus und warum haben wir uns den angeguckt? Weil es spielen mit Matt Damon und Casey Affleck und dann denkt man sich, ah, kann so schlimm nicht sein. Und gemacht hat ihn der Typ, der, das ist so ein bisschen so ein Twist, der Typ, der der The Bourne Identity gemacht hat, er hat aber auch Mr. und Mrs. Smith gemacht. Damit, finde ich, sollten sie nicht werben, weil das ist ein Klo, aber gut, egal.
Anyway. Und Edge of Tomorrow. Geiler
ja,
Film.
Ja, und ne, großartiger Film. Aber auf dem Plakat quasi werben sie tatsächlich mit Mr. und Mrs. Smith. Ich weiß nicht warum. Doug Liman ist sein Name. Es ist einer der Boston-Filme, weil Matt Damon macht ja nur Boston-Filme. War mir früher auch nicht bekannt, ist aber halt irgendwie so. Und es ist ja im Grunde ein Heist-Movie, um richtig den Heist zu haben. Also zwei Typen, die sich nicht kennen vorher und von Anfang an eigentlich nicht so richtig mögen, das ist zumindest der Eindruck, den wir so bekommen, werden für einen Job ausgewählt und sie sollen an einer bestimmten Stelle zu einer bestimmten Zeit sein und dann ganz, 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 ganz viel Geld klauen, um jemanden irgendwie einen auszuwischen. Und kaum sind sie in dem Ort, geht da alles schief. Worst thing.
Wobei sie halt vorher gesagt bekommen haben, das ist ganz easy. Ganz
ja,
easy money.
Ja, das machst du so nebenbei.
Kein Problem, überhaupt
gar
kein Thema.
Kein
da kommt
Thema.
Und Alfred Molina rein und sagt, ist alles kein Thema. Und Michael Stuhlbarg kommt
Stuhlbarg,
auch.
Den würde ich ja auch glauben.
Das ist schon cool irgendwie.
Wir hauen hier die Namen raus. Also es ist ja Alfred Molina, Michael Stuhlbarg ist dabei, Ron Perlman spielt hier ein Bösewicht, Toby Jones ist noch dabei.
Und Paul Walterhauser, auch geil.
Ja. Ja, also besetzt großartig. Und Bing die Rames. Geschichte. Ab da geht halt die Geschichte schief. Die beiden sind im Grunde auf der Flucht. Und weil Matt Damon gerade in Therapie ist und so ein, zwei Fragen noch nicht so ganz geklärt sind und er auch einfach wissen will, wie wirkt sich das auf sich auf mein Karma aus, steigt Dr. Donna Rivera, gespielt von Hong Chau, auch noch rein ins Auto, ist ein bisschen teilweise mit auf der Flucht. Und im Grunde ist das ein Dialogfilm. Es wird geredet, sehr viel geredet. Die beiden Herren freunden sich mehr oder weniger an. Das ist, glaube ich, die Bostoner Art, sich anzufreunden. Und also ich muss sagen, das ist jetzt kein genialer Film. Also der erfindet nichts neu. Das haben wir alles schon mal zigtausend Mal gesehen. Fängt langsam an, dann baut er auf. Aber wenn man auf sowas steht, und ich bin halt ein Sucker für sowas, ich mag das. Ich mag Heist-Movies, auch wenn sie schief gehen. Ich mag sie auch sehr gerne, wenn sie wirklich geil irgendwie durchgeführt werden. Die ganzen Leute, die hier als Eye-Candy in den Raum geworfen werden, also so ein Ron Perlman, wenn er dieses Arschloch spielt, ich finde, das macht er halt großartig. Ich nehme ihm das ab. Der ist auch an einigen Stellen ein bisschen gory, also ein bisschen Blut spritzt auch. Viele Sachen passieren hier, also wirken so, als wenn sie aus Versehen passieren. Und das wird auch so gespielt. Ich finde, also Matt Damon und Casey Affleck machen das richtig gut. Wir hatten Sonntagmorgen Spaß mit dem Ding. Ich kann den jedem empfehlen, der solche Filme mag, und bin gespannt, was ihr beide dazu sagt.
Ich bin da absolut bei dir. Ich hatte super Spaß. Es ist nichts Spektakuläres, wie du schon sagst. Nichts, was man nicht irgendwie vorhersehen könnte oder was man nicht schon mal gesehen hat. Aber ich mochte alles irgendwie. Die Figuren sind cool. Ich mochte, wie das alles schief geht. Wie, also einfach auch mit was für einem kindlichen Gemüt Matt Damon an diesen Überfall geht. Was der für geile Fragen stellt mit seinem hässlichen Notizblock. Also, fand ich so gut. Also, das hat Bock gemacht.
Und auch die Summe, ne, dass er darauf besteht. Also mir ist egal, was der andere Typ kriegt hier. Ich brauche $32.824.50.
Ja, so Ende. Ungefähr. Ja. So, und ich mochte auch die Chemie. Also zwischen Matt Damon und Casey Affleck, großartig, schönes Buddy-Duett quasi. Hat Bock gemacht. Cooler Film.
Hey, ich meine, Casey Affleck, ja, spielt so einen nervigen Charakter in diesem Film. Und trotzdem, wenn dieser Charakter bei mir klingeln würde und mir die Bibel andrehen würde, ich würde sofort konvertieren. Der hat dieses lakonische, trockene, und dann ist der dort angeschossen und ist ja erstmal egal. Und dann nervt er eigentlich nur rum beim Sterben krepiert, aber einfach nicht. Ja. Es ist wirklich so großartig. Der Film ist so trocken. Und was ich halt interessant fand, der Film ist ja eigentlich nicht spektakulär. Aber wenn dann eine Auto-Action-Sequenz kommt, dann drehen die plötzlich durch und dann bist du mitten in der Ambulance. Also dann hast du einfach super, super choreografierte Auto-Action-Karambolagen. Und ich weiß aber nicht, wo kommen die denn her? Der Rest des Films ist total ruhig. Also es wirkt ja irgendwie unhomogen auf mich. Aber why not? Ich meine, so habe ich jetzt einen Steven auch gecashert. Und ich meine, ja, die Besetzung spricht für sich. Irgendwie hätte man mehr draus machen können. Und ich finde auch, Matt Damon ist irgendwie nicht so der Richtige für die Rolle. Obwohl ich seinen Charakter auch cool fand, aber der rutscht gut durch. Aber das muss man halt nicht nochmal gucken.
Nee, aber es ist allemal spaßig.
Ja. So. Und weiter im Text.
Triple X, Teil 4. Auch genannt Maxine. Unser Spickzettel ist heute so lang, ich musste gerade erstmal scrollen, wer dran ist. Ja, Maxine, ich mach's wirklich kurz in dem Fall, weil ihr wisst ja alle, was es ist. Ich weiß, wer hat denn von euch jetzt eigentlich schon mal gesehen? Der Mo. Ecke. Sehr schön. Der Mo. Ja, da freue ich mich. Fandst du den auch so toll wie ich? Ich fand ihn nämlich sehr toll.
Sehr nicht. Toll, ja, sehr nicht.
Fandst du ihn besser als Pearl?
Nein.
Ich auch nicht.
Also ihn besser als Ex? Nein. Weil, okay. Also ich finde generell, also wenn ich das sagen darf, bevor du anfängst, ich finde das ist ja eine Trilogie, die irgendwie, also meiner Meinung nach von Anfang an so ein bisschen klobig gewirkt. Also X ist ein Film, der komplett meiner Meinung nach für sich steht. Der braucht keinen Nachfolger und der braucht keinen Vorfolger. Der braucht nichts. Das ist halt ein kleiner Slasher, der so ein bisschen dieses Porno-Milieu, Dirty auf der Ranch und alle Ball drehen durch und werden abgemurkst. Ding funktioniert für mich alleine. Pearl war ein Drama, hat eine ganze Geschichte und hat uns ein bisschen Charakter erklärt, von dem wir vorher gar nicht wussten, dass wir ihn kennenlernen wollen. Auch fein. Und Maxine, finde ich, steht im Grunde, könnte auch für sich stehen, weil das Drama oder das Trauma, das Maxine ja hat und was viele Leute auch immer wieder sagen, ich weiß, wer du bist das Mädchen von damals und so, das könnte ja auch irgendwas anderes gewesen sein. Also insofern finde ich das ein bisschen holprig. Ich fand den schon gut. Ich überlege noch mal ein bisschen. Mach du mal.
Wir waren im Kino. Ich hatte mich sehr drauf gefreut. Es war auch so, ich habe Ex noch mal geschaut. Ich hatte den damals ja, wenn ihr euch erinnert, ne, das war ja einer von Bergs Lieblingsfilmen, glaube ich, des Jahres. Du warst ja total hin und weg.
Nee, das war Pearl. Ex fand ich auch richtig cool.
Ich dachte aber,
cool.
Ex auch.
Den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Aber Pearl fand ich noch mal deutlich besser.
Also bei Ex war es ja bei mir und ich glaube bei dir auch, Mo, so, dass wir den zwar handwerklich schon toll fanden, aber total unoriginell. Und ich bin ja nun wirklich jemand, ich gucke mir die schlimmsten Slasher überhaupt an und ich bin halt irgendwie, ich kenne die Tropes, ich weiß, was da passiert, immer das Gleiche, zack, immer der gleiche Gemetzel. Das einzig Neue, was er halt hatte, war ne, dieses voyeuristische mit den alten, mit der alten Frau, mit Pearl halt, und eben dieses Porno-Ding, wobei ich sowas in irgendwelchen Rob-Zombie-Filmen auch schon gesehen habe. Also, ja. Was mir aber gefallen hat, war, dass Pearl so ein ganz anderer Film dann war. Und jetzt habe ich die beide noch mal geschaut vor Maxine, und ich muss sagen, insgesamt ist das jetzt irgendwie eine meiner Lieblings-Horror-Trilogien. Das ist auch so eine dieser wenigen Trilogien, wo du sagen kannst, oh, ich gucke jetzt heute mal Teil 3, dann gucke ich heute mal den ersten. Und ich muss auch sagen, X gefällt mir jetzt wesentlich besser im Nachhinein durch Pearl. Weil die, so, wenn man rückblickend die Geschichte von Pearl kennt, muss ich sagen, macht das X viel, viel spannender, als wenn das nur eine creepy Oma ist, die plötzlich sich neben dich ins Bett legt. Ne, ist auch creepy, aber wenn du weißt, warum sie das tut und was sie in Maxine wiedererkennt, dann macht das einfach viel mehr Spaß und gibt dir einfach noch eine gute Motivation. So, und was ich auch mag an dieser Trilogie ist, dass die einfach Genre switcht. Du hast einfach den klassischen Exploitation Porno-Slasher in X. Du hast im zweiten Teil eher so ein Drama, Anfang 20. Jahrhundert, Erster Weltkrieg, der Film kommt gerade hoch. Das ist auch so was Tolles an der Reihe, dass immer auch so Bezug genommen wird, ne, auf das Filmemachen an sich. Im ersten Teil halt dieses Aufkommen der Videotapes und der Pornoindustrie und wie quasi die 60s in ihrem glorifizierten Glanz langsam so untergehen. Und das New Hollywood so entfacht und die ganzen Subgenres, Grindhouse und sowas, das ist halt, wird da eingefangen. Im zweiten, in Pearl ist halt so die Entstehung des Kinos an sich als Kunstform, und deswegen will ja Pearl auch eine Künstlerin werden und eine Schauspielerin werden. Und dann hast du den dritten Teil, der spielt jetzt in Los Angeles 1985 in Hollywood halt sozusagen auch noch, und die Industrie boomt. Und der Film ist so eine Art Once Upon a Time in Hollywood in Horror, also von der Opulenz, von der Ausstattung. Er ist ein wesentlich größerer Film als die anderen beiden, die eben auf der exakt gleichen Farm gespielt haben. Hier sind wir an echten Sets, unter anderem von Psycho. Das wird dir sehr gefallen, Berg, wenn du das siehst. Das ist ein richtig schöner Callback, weil es nämlich auch nicht nur Eye Candy ist, sondern weil es eben auch was in Maxine auslöst. Du hast einen plötzlich wesentlich mehr bekannte Schauspieler, ne? Du hast neben Mia Goff natürlich Elizabeth Debicki heißt sie, glaube ich, die eine Filmproduzentin spielt, die ist ziemlich cool. Michelle Monaghan und Bobby Cannavale heißt sie ja. Auf jeden Fall, wir mögen den alle. Ich kann bloß immer den Namen nicht aussprechen. Die spielen so ein Ermittlerduo, die kriegen auch recht viel Raum. Die müssen dann halt die Morde des sogenannten Night Stalker, der in Los Angeles zu der Zeit dort junge Frauen umbringt und offensichtlich auch hinter Maxine her ist, dem sind die auf den Fersen, und Maxine ist halt eine Zeugin oder vielleicht auch Verdächtige, man weiß es nicht. Da hast du Giancarlo Esposito, der sich selbst spielt, aber einfach auch eine großartige Szene bekommt, und Kevin Bacon spielt halt einfach ein Chinatown-Rip-Off. Fand ich auch großartig. Also spielt halt ein Privatdetektiv, der Maxine jagt, inklusive Pflaster dann auf der Nase und Hut. Auch großartig. Und vor allem, er hat eine sehr tolle Szene. Gott, die werde ich nie wieder vergessen. Das war schön. Es gibt auch nicht so viel Gore-Spitzen, außer die besagte Szene mit Kevin Bacon, die heftig ist. Und dann gibt es aber, ich sag mal, eine Szene, die habe ich, ne, Mo, du wirst auch wissen, was ich meine, gerade für männliche Zuschauer, ich hatte schon 10 Minuten Phantomschmerzen. Das war böse, aber ansonsten ist es jetzt nicht so dieser gorige Splatter-Film.
Krieg immer noch Gänsehaut.
Ja. Ihr wisst,
es muss mit den Piepern zu tun haben.
Es hat tatsächlich unter anderem.
Mehr mit den Bohnen. Nicht die Wurst, die Bohnen sind das Problem.
Das Problem. So, und sie will halt Schauspielerin werden, wird eben von Elizabeth Debicki in einen Film namens The Puritan Teil 2 reingeholt, was ich auch geil finde. Im ersten Teil hat Lily Collins die Hauptrolle gespielt, und sie ist jetzt das Final Girl im zweiten Teil. Und das ist halt so ein Trash-Film, und das wäre ihre Chance. Und dann wird sie gejagt, dann holt sie ihre Vergangenheit ein, ne? Dieses Texas Pornhouse Massacre, wie es liebevoll genannt wird von X, kommt dann Kevin Bacon und sagt, hier, wir wissen, was du gemacht hast, und irgendwie wird sie von diesem Night Stalker gejagt und bla 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 bla. Scheißegal, der Film ist einfach im Grunde genommen bebilderter Vibe. Der Soundtrack, die Bilder, die Figuren, das sind alles Abziehbilder, aber das ist so ein schönes Konglomerat an 80s-Fetischismus und Nostalgie, das alles irgendwie sich nicht zu ernst nimmt, aber trotzdem irgendwie eine coole Geschichte für Maxine am Ende erzählt, auch wenn es ein bisschen drüber wird, was am Ende passiert, aber auch das Finale des Films ist halt etwas, was man in solchen Grindhouse-Filmen immer wieder sieht. Kurz gesagt, der Film ist für das, was er sein will, nämlich ein grindhausiger Film über das Filme machen und diese Geschichte von Maxine zu Ende erzählt, ist der super. Hat ein tolles Ende, ein gutes Statement am Ende, muss ich sagen. Ist ein bisschen deutbar, wo das dann hingeht. Ich hoffe, mit der Reihe ist jetzt Schluss, weil eigentlich ist es auserzählt. Es sei denn, die machen, habe ich mir dann so überlegt, wirklich The Puritan 2 als Film, der dann gar nicht darauf Bezug nimmt und dann spielt sie dann halt die Hauptrolle. Das wär ein geiler Kniff von Ty West, also den Film, den sie hier in dem Film dreht, ja, dass der als Film rauskäme, einfach auch Teil 2 heißt, das wäre super und dann so stehen lassen. Es ist ein großes Fest. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Es ist kein perfekter Film, aber wie gesagt, eine coole Trilogie einfach.
Also ja, der stretcht nach hinten raus. Das könnte dich fordern, Berg, glaube ich. Ich finde schon, der Stretch nach hinten raus, die Erklärung, warum Dinge sind, wie sie sind, so. Das war so der Moment, wo ich gedacht habe, das wird jetzt aber richtig. Da muss man sich aber fallen lassen und sich daran ergötzen, dass Mia Goth gut gespielt hat bis dahin und dann ein Charakter auftritt und eine Geschichte erzählt. Also das fand ich fordernd. Aber wenn man loslassen kann, ist das auf jeden Fall ein okayes Ende.
Dieser Charakter kommt in X schon vor und deswegen ist es gar nicht so schlecht, das nochmal zu rewatchen. Das ist mir nämlich gar nicht bewusst gewesen.
Ja, mag sein, habe ich nicht gemacht. Deswegen ist er mir vielleicht ein bisschen aufgegangen. Weiß ich nicht. Also ich bin gespannt darauf, was der Berg draus macht, wo er ja so viel Liebe hat.
Ja, also ich bin sehr bestärkt darin, das zu gucken, weil das, was Sandro auch gesagt hat, ich schätze diese Vielseitigkeit dieser Reihe so, dass sie durch Äras so springt und eben diese Genrewechsel hat und alles hin und her. Das fand ich schon immer sehr, sehr gut und bin sehr gespannt darauf. Hört sich wirklich cool an und glaube, dass das wird auch wirklich mal so eine Trilogie, die wirklich ganz, ganz viel zu bieten hat, auch an Sehwerten, nicht nur, sondern auch an Story und Hintergründen und Kram. Deswegen, also dann nehme ich das auf jeden Fall mir zu Herzen und bevor ich den gucke ich die anderen beiden nochmal, dass ich dann das volle Programm mir nehme und ich denke doch, dass das gut wird.
So.
Ja, wir müssen, Steven.
Der Moment ist gekommen.
Es ist, ja, wir haben alle davor Angst gehabt, monatelang schon.
Ja, ja. Monatelang right vor allem. Right.
Ne, also nur mal so nebenbei. Ich habe ja immer hier IMDb auf und ich verfolge da mal so ein bisschen, ne, so was ihr für Filme dabei habt und wie die so bewertet sind. Der folgende Film ist auf jeden Fall mit einer der besten heute. Also das will ich nur mal so vorweg schieben. Und das bei der Production-Hell-Geschichte, die der Film durchlebt hat, finde ich das schon ziemlich beachtlich, was da am Ende bei rausgekommen ist.
Ihr müsstet Moos irgendwie ja mit dem Kopf schütteln.
Wie er sofort seine Mappe rausholt, wie so ein Student, der einen Vortrag halten soll und hier gleich
lass Verteidigungsmodus. Mal jetzt, Steven lässt jetzt die Kuh fliegen. Ja, lass mal.
Ja. Weil, ne, also was ihr ja nicht wisst, ist, dass der Mo ja schon im Hintergrund gesagt hat, dass das Ding irgendwie ein Klo ist oder was auch immer. Aber Mo hat ja auch keine Ahnung, der hat ja auch schon ein paar andere Gurken heute dabei gehabt.
Ich hab nicht gesagt, dass ich eine geile Sendung mit... Nee, aber mach mal.
Also für mich ist Twisters auf jeden Fall der Blockbuster der Saison. Ich finde den Film auch zum Beispiel als Blockbuster und als Film an sich deutlich besser als Deadpool und Wolverine. Ich finde, der Film liefert exakt das ab, was ich von einem Blockbuster haben will. Also ich will erstmal bombastische Action, ich will die Wirbelstürme sehen, die halt in einem Film, der Twisters heißt, auch vorkommen sollte. Das ist das eine. Und ich will Hauptdarsteller, die miteinander harmonieren und wo die Chemie funktioniert. Und das geht für mich ja vollkommen auf. Man kann dem Film natürlich vorwerfen, dass der im Grunde genommen nichts anders macht als der erste. Also das ist der erste Film nochmal neu aufgelegt, mit einem neueren Look, mit besseren Effekten, mit am Ende der exakt fast gleichen Story. Aber das macht er halt einfach gut. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe dieses Fable für 90er Jahre Blockbuster-Kino. Und ich finde, auch wenn der hier sehr modern wirkt, hat der trotzdem für mich so einen gewissen 90er Jahre-Charme. Und das alles zusammengenommen ergibt für mich einfach einen mordsmäßig guten Sommerblockbuster. Und auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, wieder dieses Hillbilly-Hinterland-Feeling, das ist super in dem Film. Das würde Berg hundertprozentig auch gefallen. Und wenn man dann noch das bedenkt, Auch wieder ein kleiner Callback, ne? Wie baut man einen Actionfilm auf? Eine Actionszene größer als die andere. Das macht der Film auch super. Hat mit der abschließenden Szene hier eine dabei, die man unbedingt im Kino gesehen haben sollte, weil sie nur da so wirkt, wie sie wirken soll und auch nur wirken kann. Das war echt einfach ein geiles Ding. Das hat Spaß gemacht von vorne bis hinten. Die Schauspieler haben eine super Ausstrahlung, haben einen super Job gemacht. Und ich kann den einfach nur jedem empfehlen. Also der Bock hat auf einen geilen Tornado-Wirbelsturm-Film, der sollte sich den hier reinziehen. Dass da sicherlich irgendwelche Drehbuchdinger nicht ganz funktionieren und dass die Story vielleicht irgendwo seine Haken hat, who cares? Also wer setzt denn da den, also wer den Maßstab da ansetzt, da ist klar, dass das Ding nicht funktioniert. Und wahrscheinlich wird Mo da jetzt auch wieder irgendwas finden, aber er setzt ja auch völlig arbitrary irgendwie seine Maßstäbe, weil in dem einen Film funktioniert's und in dem anderen nicht. Von daher soll er da jetzt mal hier erzählen, was er will. Mich überzeugt er damit sowieso nicht. Von daher, Mo, Feuer frei, wenn du nicht an dich halten kannst.
Nein, also so schlimm ist es nicht. Ich fand den halt einfach öde. Ganz so simpel ist das. Ich sehe keinen Grund, warum es den gibt, weil es braucht den nicht, gar nicht, weil er eben gar nichts Neues erzählt. Ich finde leider auch, also ich verstehe nicht, warum die Leute so viel Liebe haben für Glenn Powell. Der hat die Ausstrahlung von einem nassen Keks. Ich weiß nicht genau, was das soll. Man weiß natürlich, worum es geht. Und man weiß natürlich, dass wenn du den Film anmachst, dass die beiden, die sich da quer übers Feld einmal in die Augen gucken, am Ende dann irgendwie knattern werden und so. Das ist alles total vorhersehbar. Das ist auch gar nicht mein Problem. Mein Problem ist tatsächlich, ich mochte die Chemie zwischen den beiden nicht. Ich habe die denen nicht abgenommen. Die Charaktere sind alle so zweidimensional. Die kriegen kein Fleisch auf die Rippen. Und dann bremst der Film sich aber permanent aus. Also zum Beispiel diese Szene, dass sie dann die Mutter des weiblichen Hauptcharakters besuchen müssen. Und ich liebe Maura Tierney. Ich habe die in Emergency Room damals in der Serie wirklich abgöttisch geliebt und ich habe mich gefreut, die wieder zu sehen und so. Aber warum sind wir da? Und warum, wo sind wir vor allem so lange da? Ich weiß schon, diese Trope, du gehst da nach Hause und dann erinnerst du dich plötzlich wieder, warum du mal was geliebt hast, was du jetzt nicht mehr so liebst. Und dann ist die Flamme wieder entfacht und dann fahren wir los und so. Und ich weiß auch, dass man gar nicht hinterfragen darf, dass es diesen Staat Oklahoma überhaupt noch gibt. Weil wenn das, was da passiert im Film und im ersten Film wirklich Oklahoma wäre, dann wäre Oklahoma weg, Freunde. Also da ist einfach jeden Tag Twister Day. Jeden Tag. Da fliegen Kühe, Autos, ganze Gebäude, Fabriken, alles fliegt da. Also ich weiß gar nicht, also das hinterfrage ich gar nicht. Ich fand ihn halt wirklich öde und ich guck halt Twisters immer wieder gerne. Alle paar Jahre wird der geguckt. Der hat was dieser hier leider nicht hat und nie kriegen wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Alten einfach so zufrieden bin, dass ich den hier nicht brauche, weil er ist eben kein Sequel. Er geht nicht weiter, sondern er erzählt dasselbe nochmal. Und dafür fand ich die alle so unnichtssagend, dass es mir keinen Spaß gemacht hat.
Also der Film spaltet ja tatsächlich auch relativ stark. Also wenn man so online schaut, gibt's irgendwie immer nur die eine Seite, die sagt, wow, geil, auf jeden Fall besser als der erste. Und die anderen sagen, ah, kannst du total vergessen, der erste war besser. Also von daher kannst du gern deine Meinung haben. Jetzt haben wir hier sozusagen auch exakt diese Meinung einmal in deiner Person und in meiner abgebildet. Eine Sache, die konnte ich nämlich vorne in meinem Kurzreview zu Twisters 1 nicht sagen. Ist dir aufgefallen, und das gibt's auch bei Last Signal, der allererste Shot im Film, das ist so ein Shot aus dem Weltall. Das ist so ein CGI-Bild, das sieht aus wie von der ersten PlayStation 1 so eine ganz schlechte Render-Sequenz. Also ich dachte mir, um Gottes Willen, sind die Effekte in dem Film auch so schlecht? Also geht das jetzt so weiter? Weil ich habe den ja 20 Jahre lang nicht gesehen. Ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern. Und dann frage ich mich, wie kann das sein, dass man den Film mit so einem verpixelten CGI-Schrott startet? Und das gleiche macht Last Signal übrigens auch. Da dachte ich so, what the fuck, was stimmt denn mit euch nicht? Weiß nicht, ob du das im Kopf hast.
Also über richtig schlechtes CGI werden wir demnächst mal reden müssen, in einem anderen Film. Aber mir ist das nicht aufgefallen. Da war ich wahrscheinlich noch im, ich setze mich gerade hin und habe meinen Malzbier aufgemacht Modus. Deswegen.
Naja. Ja. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Na gut, okay. Haben wir Twisters durchgearbeitet. Ihr habt es überstanden. Berg und Sandro, ihr lebt noch. Ne? Seid nicht weggeweht worden von uns.
Also
von
ich halte es so mit den Worten meines Lieblings-Film-YouTubers Wolfgang M. Schmidt. Es gibt keinen Menschen, der auf der Welt da saß und sich Twisters gewünscht, eine Fortsetzung von Twister gewünscht hat. Den gibt es einfach nicht. Und ja, entweder bist du jetzt das Paradebeispiel, das Exempel statuiert hier, die Ausnahme, ja, die Regel bestätigt, oder du hast einfach Glück gehabt und den Film bekommen, nachdem du dich gesehen hast. Man weiß es nicht.
Das Ding ist ja, ich habe den ja gar nicht herbeigesehnt.
Na, deswegen ja, nicht da, es und gab gesagt, ihn nicht. Und er hat einfach bei dir trotzdem ins Herzchen getroffen. Ist doch schön.
Ja, aber als dann die ersten Trailer kamen, dachte ich, ja doch, da könnte was draus werden. Der kommt so aus dem Nichts und ist dann viel besser, als das alle zugetraut hätten. Ja. Das ist doch das Schöne. Also keiner hätte gedacht, dass er überhaupt dieses, einige sagen mittelmäßiges Niveau oder dieses gute Niveau überhaupt erreicht. Also das ist doch schon, das finde ich schon.
Ich freue mich einfach nur über deine Begeisterung dafür. Ich finde das toll.
Genau. Ich freue mich auch, wenn du Spaß damit hast. Also lass dir das bloß nicht vermiesen. Schon gar nicht von mir.
Erst recht nicht von alles uns gut. Ganz nappeln. Ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, komme ich mal zum Finale. Ich habe hier...
Stopp, Berg. Ich weiß ja, mit was du jetzt kommst, und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss für die Folge, und ich habe was in mir, was brodelt, und
Ich bin das.
Ich habe, nachdem ich das... du bist in mir, ja, und deswegen brodelt so. Ich habe was zu Ende geschaut, und ich habe danach so lange drüber nachgedacht, und ich habe noch mal mir andere Meinungen angeschaut, und ich bin auch wirklich nicht alleine da, und ich bin wirklich, wirklich traurig darüber. Denn ich lag euch ja praktisch in den Ohren schon mehrmals, und ihr konntet es auch irgendwann schon nicht mehr hören, und ich habe immer gesagt, schaut euch das an, weil das ist was für euch, und ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass Berg da besonders auch sein, und auch Sandro eigentlich seine Freude dran haben kann. Mo hat schon gesagt, er ist irgendwie nicht so ganz reingekommen. Bei Mo weiß ich ja sowieso nie so ganz, was funktioniert und was nicht. Aber ich liebe The Umbrella Academy. Ich liebe die erste Staffel. Die hat wirklich auch ein Ende gehabt, das dann für mich aus dem Nichts kam. Das war halt so krass, so geil. Es geht ja einfach darum, dass diese Typen mit ihren Kräften ja eine Apokalypse verhindern sollen. Und was dann der Auslöser für die Apokalypse war, das war so kreativ, das war so cool, das habe ich irgendwie so in der Art noch nie gesehen gehabt. Und dann auch so geile Charaktere, die mir dann auch über die zweite Staffel und die dritte Staffel ans Herz gewachsen sind. Die zweite hatte dann auch so einen ganz eigenen Twist, und die war auch großartig. Die dritte war dann schon... Hat dann schon ein bisschen abgebaut, hatte aber dieses geile Setting in so einem Hotel. Das hat mich so ein bisschen an das Continental erinnert, wo halt einfach irgendwie weirde Sachen passieren. Geil. Eine Zeitreiseserie mit verschiedenen Zeitebenen ist ja sowieso was wir mögen, was natürlich auch so ein bisschen totgeritten ist mittlerweile. Hat halt auch immer mal wieder so Tarantino-eske Anleihen, wie manche Dinge inszeniert sind. Der Humor ist auch so ein bisschen edgy. Zündet auch nicht jeder Gag und so weiter. Also es war wirklich bis zur dritten Staffel super, und ich habe mich total darauf gefreut, jetzt die vierte Staffel und den Abschluss der Serie zu sehen. Und da gibt's erstmal einen richtig fetten Mittelfinger an Netflix, ja. Ihr Ficker, ja. Was soll denn dieser Scheiß, dass ihr bei der letzten Staffel dann die Serie beschneidet auf 6 Folgen? Ich habe dann bei der 5. Folge gedacht, so, okay, die ist jetzt zu Ende, jetzt gibt's noch eine Folge, wie bringen sie das zu Ende? Und das Gleiche hatte ich damals auch bei Lost, die letzte Folge, wie bringt ihr das zu Ende? Das kann doch gar nicht funktionieren, wie bringt ihr die Fäden jetzt zusammen? Und genau das Gleiche passiert ja auch. Auf einmal ist zu Ende, es ist ein völlig uninspiriertes Ende, bei dem ich mich nicht wundern würde, wenn irgendwer später sagt, das hat übrigens überhaupt gar kein Mensch geschrieben, sondern eine KI, also wirklich... Einfach nur schlecht, und es wird den Charakteren auch nicht gerecht. Man geht auf eine Reise mit denen, und dann wird einem da so ein Rotz hingeschissen, ja. Es muss doch irgendjemand im Writers Room gesagt haben, das können wir so machen, aber dann ist es halt scheiße. Fällt euch nichts anderes ein? Wir müssen doch da irgendwie noch einen Twist reinbringen. Aber nein, Da wird auf Teufel komm raus zum Schluss nochmal ein richtig geiler Schauspieler, ja, Nick Offerman mit reingebracht als Antagonist, der auch eine geile Rolle spielt. Er spielt Gene, Und seine Frau heißt auch Jean, also Jean und Jean, einmal mit G und einmal mit J, ja, also auch ganz lustig und so. Irgendwie Tittebo oder sowas, so ein ganz strange Nachnamen und sind halt so ein schrulliges Pärchen, die eigentlich total cool sind. Also, wo du dir in der ersten Folge sagst, geil, wo geht denn das jetzt hin? Und irgendwie fragst du dich dann immer mehr, warum sind die eigentlich da? Warum machen die die Dinge, die sie machen? Warum folgen denen so viele Leute? Und warum passiert das Ende, wie es passiert? Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist einfach so schade. Es tat mir so im Herzen weh. Ich saß völlig schockiert zum Schluss da und dachte nur so, what the fuck, wie kann man eine Serie am Ende so verhunzen? Ich meine, Game of Thrones Staffel 8, ja, ist auf jeden Fall auf einem ähnlichen Level unterwegs. Lost mit dem Ende auf jeden Fall auch. Ich finde das Ende von Lost fast noch ein bisschen besser, weil das irgendwie die Charaktere noch so ein bisschen mit in den Vordergrund gestellt hat. Aber das hier, Heidewitzka, ist das eine Scheiße. Und ich bin wirklich sauer darüber, ich sag's nochmal, weil der Rest einfach bis dahin Spaß gemacht hat. Ich mochte die Charaktere. Die entwickeln sich auch alle in Richtungen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Das hat mit dem davor und mit der Charakterentwicklung gar nichts zu tun. Die machen auf einmal Sachen, die überhaupt nicht zu denen passen. Ich bin so sauer, wirklich. Ich bin richtig sauer.
Und jetzt ist auch Finalschluss, es kommt nichts mehr, es ist vorbei, es ist wirklich vorbei.
Es ist wirklich vorbei. Es ist auch ein Ende, wo man halt sagen muss, jetzt ist halt vorbei. Also wenn man da noch was dran setzt, dann ist es halt auch wirklich unglaubwürdig. Das ist schon ein Ende, was definitiv ist.
Ja, ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Ich habe die Serie noch nicht geschaut, weißt du ja, das war eine dieser Serien, wo ich gesagt habe, wenn die fertig ist. Jetzt hast du mich nicht gerade angefüttert.
Meine
bezaubernde Sofabegleitung schaut die auch, war auch enttäuscht, habe ich ein bisschen mitbekommen. Ich habe dann ihr das gesagt, was ich dir jetzt auch sage. Mach deinen Frieden damit. Ja, wirklich, es ist so, hab das trotzdem lieb. Dieses Rushen am Ende, diese Produktionsentscheidung. Ja, du hast Game of Thrones Staffel 8 gesagt, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich gehe mit stolz geschwellter Brust nach draußen vor die Tür und sage, das ist meine Lieblingsserie. Ich kann das sagen. Ich mag nicht alles und ich finde vor allem die Umstände doof, aber das, was erzählt wird und die Figuren bedeuten mir trotzdem noch so viel. Lass dich nicht abschrecken davon und versuch der Serie doch nochmal einen Rewatch zu geben, denn vielleicht, nur vielleicht, ich habe sie nicht gesehen, gibt's ja doch hier und da ein paar ein paar Bögen und Brotkrumm, die wieder aufgenommen werden aus den vorangegangenen Staffeln, wo du dann vielleicht doch, wenn du weißt, was dich erwartet, dann doch sagen kannst, so als Ganzes erzählerisch ist es doch vertretbar und lass dir das nicht vermiesen. Also sage ich allen Leuten, ich glaube, die Serie hängt vielen am Herzen und ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass man sich dann nicht den Spaß an seinen Charakteren und an seinen Lieblingsserien nehmen lässt.
Ja, also auf jeden Fall vielen Dank, dass du jetzt hier mein Herz nochmal warm gestreichelt hast. Und natürlich, ich habe jetzt auch ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt jetzt hier für die Folge. Ich habe das schon so gefühlt. Auf der anderen Seite, ich liebe ja auch nach wie vor Lost. Ja, ich liebe auch andere Serien, die nicht gut geendet sind, weil halt natürlich auch der Weg dorthin und das Erlebnis währenddessen ja eine große Rolle spielt. Und das wird dadurch ja nicht ausgelöscht, was jetzt auch im Zuge dieses Endes irgendwie ein doofes Wort ist. Aber auf jeden Fall, ich liebe die natürlich trotzdem. Und vielleicht, weiß ich nicht, also vor allem, weil die erste Staffel auch für sich eigentlich schon ganz geil ist, wenn es dann nicht den Cliffhanger geben würde, dass man weiß, es muss weitergehen, würde die auch ganz geil für sich stehen. Also deshalb kann ich trotzdem, also trotz jetzt meinem großen Rantchen nochmal den kleinen Appell rausschieben, dass er der Serie trotzdem eine Chance gibt, zumindest für die erste Staffel, weil ich finde, die ist wirklich richtig stark und halt das Ende auch. Also das ist halt so eins, wo ich sage, das kann halt keine KI schreiben, weil dafür ist es halt einfach zu kreativ und halt sowas, was ich vorher in der Art nicht gesehen habe und womit ich halt nie gerechnet hätte, dass das der Grund ist, dass die Welt halt untergeht. Also deshalb hier nochmal mein kleiner Appell zum Schluss und danke, Sandro, für die warmen Worte.
Das ist irgendwie faszinierend. Das fühlt sich wirklich, wenn du so drüber redest, anders an als so bei anderen Sachen. Weil hier hat man wirklich über die Zeit hinweg so gemerkt, dass die Serie dir wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist und das so ganz viel dir bedeutet und warst dann immer so begeistert und hast, bist ja nicht müde geworden, mir trotz meiner Ignoranz das immer wieder zu empfehlen.
Das YouTube-Videos man, schicken, ne? Irgendwann kriegst du ihn halt einfach.
Ja, ja. Aber das ist wie ähnlich wie bei Sandro gerade, das macht es mir jetzt auf jeden Fall nicht leichter reinzugucken. Schwierig. Ja,
ich wusste das vorher, dass ich.
Aber ich bin halt auch schon wirklich immer wieder bei Netflix, kriegst du das vor die Augen geschmissen.
Ich traue auch Netflix nicht mehr.
Immer wieder stolper ich darüber. Ja. Jedes Mal. Und jedes Mal denke ich mir, ja, hat Steven gesagt, dass ich das gucken soll.
Nee, bei Netflix musst du echt abwarten bis zur letzten Staffel. Die haben jetzt auch Free Body Problems auf nur 2 Staffeln runtergekürzt. Das Buch ist irgendwie, sind irgendwie 10 Bücher oder sowas. Das ist halt, du kannst ja nichts machen, ne? Egal,
ob es wirklich, das ist übel, das stimmt. Ich meine, das hat euch ja auch bei der wahnsinnig tollen 1899 Serie da das Genick gebrochen.
Ja, sowas habe ich aber bei Three Body Problem tatsächlich erwartet und deswegen gar nicht erst angefangen zu gucken.
Aber
ich hab, wie viel Bock ja hat man dann auf die zweite Staffel, wenn du weißt, das Studio hat schon alle Pläne vernichtet? Na, das ist halt, wir hatten das heute mehrfach im Cast, das ist einfach scheiße so, ne?
Ja, das ist scheiße. Und das war damals auch wirklich schlimm bei DOA. Das war so eine einzigartige, abgefahrene Serie, die so viele verschiedene crazy Sachen macht. Und das, ich hätte so gerne gewusst, wo das hinführt, weil in den 2 Staffeln passieren so unglaublich abgefahrene, krasse Sachen und du merkst am Ende der Staffel 2, das ist nur der absolute Anfang. Das war wirklich auch so ein bitterer Moment, dass das abgesetzt worden ist.
Aber was ich mich halt auch wirklich frage, also die Umbrella Academy ist super beliebt gewesen, ja. Glow super beliebt gewesen, hatte super Kritiken bekommen. Ja, ja,
gut, das hatte ja andere Gründe. Bei Glow war es ja wirklich, dass die das nicht hinbekommen haben, den Cast nochmal für die Serie zusammenzurotten, weil die alle ihre eigenen Projekte hatten und so. Das war wirklich durch Corona bedingt, dass die dann deswegen nicht fertig geworden sind. Also bei Glow, glaube ich, hätten sie auf jeden Fall die letzte gemacht.
Okay, das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, aber Ich möchte wirklich mal die Beweggründe dafür wissen. Warum hat man jetzt der Serie nicht nochmal 8 Folgen gegeben?
Produktionskosten, das war wie damals mit diesen Marvel-Netflix-Serien. Die waren super beliebt, haben geile Kritiken bekommen, einfach zu teuer für Netflix gewesen, weswegen das ja jetzt auch bei Disney selbst fortgeführt wird. Manchmal rentiert sie es einfach nicht. Es sind einfach Fehlinvestitionen, Fehlentscheidungen. Das sind Serien, die sind teilweise 200 Millionen Dollar, so eine Staffel oder sowas. Das rentierst du nicht mit Abos. Ja, weil die ja irgendwann auch nur noch stagnieren und es kommen nicht genug Leute dazu. Also ich glaube, das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, dann zu kürzen oder zu streichen und das macht ja Netflix, aber naja. Aber wollen wir nicht vielleicht diesen Cast mit was Schönem beenden? Ich komme ja jetzt, wenn ihr das hört, war ich ja schon da, aber ich komme ja am Wochenende nach Leipzig und gehe mit euch ins Kino. Zu was werdet ihr bald erfahren? Aber da kannst du mir nochmal deine schönen, behaarten, langen Beine zeigen, Berg.
Meine Longlegs. Ja, Long.
Sorry, mir, ich musste jetzt einfach das Thema mal wechseln.
Das gut. Mir hat das gefallen. Longlegs. Wir alle haben den ersten Trailer gesehen, die Besetzung, und dachten, wow, come on, come to me. So war es auch bei mir. Nicolas Cage spielt seine erste Serienmörderrolle. Und auch, ich glaube, seine letzte. Er hat gesagt, er macht das einmal. Und Alter, macht er das in diesem Film. Er hat nicht viel Screentime, aber die er hat, ist ziemlich amazing. Und in der Hauptrolle ist aber Micah Monroe, für die ich auch so einen Sweet Spot habe. Die hat schon wirklich coole Sachen gemacht. Coole, junge Schauspielerin mit so einem ganz eigenen irgendwie Vibe. Finde ich ganz cool. Und das macht diesen Film auch so besonders. Es ist, also wie ich schon sagte, irgendwie eine Serienkiller-Story, aber mit sehr mysteriösen Anleihen. Und es hat die ganze Zeit so einen 90er-Retro-Look. Also es sieht halt einfach aus, wie so Thriller in den 90ern ausgesehen haben, von der ganzen Bildästhetik, vom Set, von Klamotten her und sowas. Und dazu hat es einen absoluten Akte-X-Vibe. Und das ist irgendwie so eine besondere Kombination, die mich echt durchweg gefesselt hat. Der Film hat wunderschöne Shots und ihr wisst genau, wie das bei mir trifft. Also das sind Shots drin, die möchte ich mir in die Wohnung hängen und das ist immer schon mal ein ganz, ganz großes Plus. Aber auch die Story ist spannend, hat mich teilweise auch an Zodiac erinnert und so. Da ist ganz viel drin, ganz viele Mischung aus wirklich beliebten, sehr unterschiedlichen, einzigartigen Thrillern, der so der Filmgeschichte so, wenn man mal so zurückguckt. Und das ist ganz geil. Michael Monroe spielt hier sozusagen eine FBI-Agentin oder beziehungsweise ist die da? Ist die da schon beim FBI? Mal kurz gucken. Ja, doch, genau, die ist schon beim FBI und die untersuchen so auch so andere Morde und sind da gerade unterwegs und versuchen einen Verdächtigen in so einer Wohnsiedlung zu finden. Und die laufen da alle so durch, diese ganzen Agenten sind aufgeteilt und dann sagt sie, in dem Haus da drüben ist er. Und ihr Kollege sagt, hä, wie kommst du da jetzt drauf? Ja, ich weiß das. Okay, und dann gehen die halt da rein und dann sofort wird er an der Tür erschossen und sie muss dann da rein und den festnehmen und sowas. Und das ist der Punkt, wo so diese Spezialbehörde auf sie aufmerksam wird und sie rekrutiert mit Hilfe eines Tests. Die machen mit ihr so eine Art sechster Sinntest und da hat sie einen wahnsinnig hohen Score und die kommen halt schon ewig lange in so einen Serienmordfall überhaupt nicht weiter, haben keine Spuren, keine Anhaltspunkte, überhaupt nichts. Deswegen greifen die auf sowas zurück, einfach auf so eine Frau, die beim FBI ist und anscheinend irgendeine Art übersinnliche Hellseherfähigkeit hat. Und deswegen wärmen die die an, weil sie sich denken, na gut, anders kriegt man es auch nicht hin. Und dann wird die in diesen Mordfall verwickelt von diesem Typen, der sich selber Longlegs nennt. Und es gibt halt nie Einbruchsspuren, es ist immer ein Mehrfachmord von einer ganzen Familie und immer, da gibt's auch so Parallelen immer im Datum, also zu ganz bestimmten Daten auf dem Kalender passieren immer diese Morde und dann gibt's so ein Muster, also das hat alles auch so ganz verschiedene Spuren, die der Film auslegt. Von der Atmosphäre her ist es sehr düster, auch sehr, sehr ruhig erzählt. Und wirklich intensiv, und das ist das Geile, weil der Film macht ganz viel über Blicke, ganz viel über so langsame Kameraschwenks und ganz viel über Augen, und das ist echt, das zieht dich rein. Und es kommt dann auch so langsam auf den Trichter, weil sie als Ermittlerin gerät dann auch in den Fokus dieses Serienmörders und bekommt dann so Hinweise von ihm zugeschoben und du hast halt so das Gefühl, okay, der will irgendwie, dass sie das rausfindet, wer er ist. Also dies auch so dieser Machtgedanke, wie bei vielen Serienmördern, die auch irgendwie insgeheim gefasst werden wollen. Und das spielt da alles so mit rein. Der Fall ist gut, das ist spannend, das ist super gedreht und es hat eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Szene. Nämlich dann, ich habe ja gesagt, Nicolas Cage siehst du nicht oft, aber es gibt dann halt später eine Szene mit ihm. Es gibt halt eine Verhörszene und da trifft die Ermittlerin, gespielt von Micah Monroe, zum ersten Mal auf den Mörder, Nicolas Cage, der Longlegs spielt. Und Nicolas Cage hat sich am Set nie in seiner ziemlich aufwendigen Maske gezeigt. Und da sieht auch sie, also in Realität Micah Monroe, sie ihn das allererste Mal als Killer und ihn in der Rolle. Und sie wusste das nicht. Und die Angst ist mehr oder weniger echt in dieser Szene. Und das siehst du. Diese Szene, wie sie als erstes im Film ihre Figur auf ihn trifft, ist auch die Szene, wo sie auf ihn trifft. Und das merkst du, dass das gruselig ist. Das ist mega. Also schon alleine für die Szene ist das absolut amazing.
So. Ich will den unbedingt sehen und bei uns läuft er nirgends. Das ist eine verhohene Piepelung.
Same hier. Also. Du hattest ihn in der Sneak, ne?
Ja, ich hatte Glück, er kam in der Sneak. Das war.
Er ist ja auch mega cool. Erfolgreich, ne? Also, das ist auch wieder mal ein Zeichen davon. Ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an Cage, sondern ich glaube, das liegt auch daran, dass hier wirklich eine richtig. Also, dieses Prinzip, immer viel in die Trailer zu packen, das ist. Ich glaube, das hat sich endlich mal abgenutzt langsam, weil die Leute kotzen, ey, bei 5 Minuten Fall Guy Trailer, muss ich mir den Film wirklich nicht mehr angucken. Und hier waren die Teaser, das war die Bilder, das war alles so durchkomponiert und so spannend. Ich glaube, das ging halt vielen so. Und dann hast du halt noch diesen Ruf, ne? 1-2 Mal im Jahr gibt's ja gruseligster Film des Jahres. War halt hier auch so. Und das in Kombination mit diesen geilen Teasern und man, ihr müsst Nicolas Cage in diesem Film sehen, dann, ich glaube, das ist dann einfach ein geiler Hit geworden. Dadurch freut mich auf jeden Fall. Dieses Indie-Horror-Kino ist dieses Jahr einfach so gut hat so gute Beiträge bekommen. Und wenn das jetzt noch einer ist, dann umso geiler.
Also der ist auf jeden Fall ein bisschen, der ist düster und ein bisschen creepy, aber er ist eben nicht so horrorgruselig. Das kann man halt einfach nicht sagen.
Ein Atmosphäre-Ding also halt, ne?
Ja, genau. Selbst meine Frau, die wirklich ein Problem hat mit gruseligen Filmen, die hatte mit dem Film kein Problem. Also das ist eher Psycho als gruselig.
Naja.
Ja, also ich hoffe, den nächste Woche grapschen zu können und dann freue ich mich schon.
Grapsch mal
berichten. Ja.
Schön an die Beine fassen.
Mo der Grapscher.
Der alte Grapscher hier.
Finde ich gut.
Naja,
boah, dann was für eine Folge, Jungs. Ey.
Ja, angemessen ja, zurückgekehrt.
Schöner Abschluss.
Ja, das muss man sagen. Dann machen wir das doch nächste Woche einfach nochmal so. Da treffen wir uns hier einfach wieder zu viert und gucken mal, was noch so aus uns rauskommt. Das klingt gut.
Ey, ich hab mein Pulver für 4 Wochen verschossen, Jungs. Das war
raus. Ziehen Sie mal genau los,
nächste Woche gibt's den Text. Ich hab nichts, ich komme nicht dazu.
Also ich will noch mal dazu sagen, ne? Während unserer Pause war noch die EM und die Olympischen Spiele, wo ich praktisch ganzen Tag nur Sport geguckt habe und trotzdem habe ich hier den Rest noch irgendwie eingeschoben. Von daher.
Großartig. Und du musst ja auch noch, Trap sehen, Steven, ne? Weil den haben wir auch noch nicht besprochen. Von daher, wir sind sehr stolz auf dich.
Ja. Also ohne Scheiß, da habe ich jetzt nach Mo's Review richtig oder Anteaserung richtig Bock drauf. Also
die fand nicht statt in diesem Podcast.
Aber doch, natürlich. Die haben wir dann, wenn wir hier gleich mit der Aufnahme fertig sind, werde ich die in der Zukunft vor unserer Folge als Teaser geschnitten haben. Ja. Das wissen doch die Leute jetzt schon, weil die haben das schon gehört.
Ja, ich meine, die Leute wissen ja, dass wir, warum auch immer, Shyabala Dingsbums immer ja mit einer Sonderbehandlung hier stattfinden lassen von daher.
Shyabala du da Ding Dong.
Shyamaduda.
Was ich lustig fand, ich habe letztens habe ich mal irgendein Video von Tarantino gesehen, wo er ihn auch so verballhornt hat, als er ihn genannt hat. Das fand ich ganz lustig. Hat er auch schon Shyamala Duda oder irgendwie so gesagt.
Dieser arme Mann, ey.
Ich habe einfach mal wieder einen guten Film machen.
Ich hab letztens
aber vielleicht hat er das ja, man weiß es ja nicht. Das werdet ihr ja nächste Woche hören.
Ich habe auch irgendwas geguckt. Ich weiß nicht mehr was. Da hat auch einer über ihn geredet und da auch den Namen irgendwie verhohnepiepelt. Naja, er zieht sich so durch, der Mann. Aber er kommt immer wieder und zieht uns einfach rein. Der bringt einen Film und wir sagen, klar, guck mal. Wir wissen, dass es wahrscheinlich komisch wird und scheiße, aber wir gucken das.
Wir sind einfach gestrickt und in diesem Sinne, tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt
spoilerfrei.
Wow.
Ja,
Wir haben unser Mojo noch.
Ja, Mo ist ja hier.
Boah, so ein Ding jetzt noch hinten raus, Alter.